Es müsste unbedingt ein Satz zu Knuts Kuchenvernichtung bei unserem Podcast. Den finde ich schon, den sollten wir bringen, weil, falls er das hört, damit er nochmal Bescheid weiß. Für dich, Magnus, das war, als wir aufgenommen haben, da war Wolfgang von Axel Kruse Jugend dabei und Knut und die Mutter von Bremchen hat einen Blechkuchen gemacht, so einen alten, schönen Hausfrauen-Blechkuchen. Ist mega lecker und wir waren ja zu viert. Ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, das halbe Blech hat Knut gegessen, oder? Bremchen?
Also ich habe es jetzt nicht genau angeguckt, aber sein Anteil war erheblich.
Also er hat auf jeden Fall mehr gegessen als wir drei zusammen.
Also ja, das, und da hat sich das auf deinen Redeanteil ausgewirkt oder eher nicht?
Nee, überhaupt nicht. Er hatte auch einen Redeanteil von 80% oder so.
Ja, das sind Profis.
Ja. Na, wenn man Knut einlädt, dann bekommt man Knut, ja, das ist so.
Ja.
Also bei meinen Eltern ist Knut bis heute insofern legendär, weil damals meine Mutter gefragt hatte, braucht ihr eine Gabel? Und Knut hat geantwortet, mit eine reicht. Und das erzählen mir meine Eltern heute noch. Wenn ich denen sage, das ist Knut, dann gucken die mich immer an, wer ist Knut? Dann sage ich, der mit der Gabel, dann
Alles klar.
Okay. Dann verstehen die das immer. Okay.
Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Hertha-Podcast.
Nächster Halt, Berlin Olympiastadion.
Ich habe keine Ahnung, wann jetzt offiziell diese Folge anfängt oder nicht, aber ich würde sagen, ich mache jetzt mal den offiziellen Teil. Ich grüße euch zur letzten Folge des Exil-Hertha-Podcast und ihr habt schon gehört oder wahrscheinlich gehört den Magnus und den Axel. Schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank. Ich hoffe, es wird eine schöne letzte Folge. Wir hatten riesige Probleme technisch vorhin, aber das vergessen wir jetzt einfach und gucken, dass wir heute ein bisschen Spaß haben. Danke, dass ihr dabei seid.
Ja, gerne. Hallo. Eine Ehre.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Ja, es ist ja nicht ganz umsonst, dass ihr beide dabei seid, weil ich natürlich so ein bisschen überlegt habe, letzte Folge, kannst du ein bisschen was machen, was eine gewisse Symbolik hat oder was ausdrücken soll, und tatsächlich, ihr beide drückt was aus, weil spätestens, wenn der Magnus ein bisschen mehr noch sprechen wird, wird man sehr feststellen, die Stimme kenne ich doch irgendwoher. Es ist nämlich die unfassbare, geniale Stimme des Intros des Exil-Hertha-Podcasts, und auch ein kleines Dankeschön an dich nochmal, dass du das mal gemacht hast. Ich hatte dich ja damals besucht und ich weiß gar nicht, wie lange wir für dieses Intro gebraucht haben, für die 32 Sekunden, die es sind, aber es war lange. Danke nochmal.
Natürlich kann ich mich dran erinnern. Wir hatten ja auch so ein paar verschiedene Annäherungen, ne? Bis du dich erstmal drauf geeinigt hast, weil wir gehen doch in die Richtung und nicht in die andere, die du dir zuerst ausgesucht hattest. Aber dann ging das doch eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich immer der Punkt. Wenn man einen Ansatz hat, wenn man eine Idee hat, dann macht die Fummelei auch Spaß. Und ich, ja, irgendwie habe ich mich auch jedes Mal, wenn ich deinen Podcast gehört habe, gefreut, dass es noch da ist, ne? Und das war eine schöne Erinnerung.
Ja, zu Recht, wobei ich mich
und noch eine meiner ersten. Entschuldigung, eine meiner ersten Auftragsarbeiten tatsächlich so, ja.
Ah, okay. Wobei du mich echt wirklich geleitet hattest, denn ich weiß noch, ich wollte zuerst was Schmissiges, Schnelles haben. Da kam man überhaupt nicht zurecht mit. Und dann hatte ich ja irgendwann gesagt, kann man das nicht so machen wie eine Ansage im Flugzeug? Und habe dann, ich weiß, auch mal testweise für eine Bekannte das mal aufgeschrieben, wie die vielleicht sprechen kann, wie so eine Stewardess, und habe dann selber versucht, wie eine Frau zu sprechen. Irgendwo gibt's diese Audioaufnahme.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Klingt zum Schreien komisch. Und wir sind dann aber irgendwann, haben wir dann den Knick gehabt, um zur Bahn zu kommen. Und auch, weil das einfach für Hertha-Fans, glaube ich, die bessere Symbolik hat, denn ich glaube, die meisten fahren ja sowieso mit der Bahn zu den Spielen, also egal, ob nur als Exil-Hertha oder ab Berlin. Ich habe ein bisschen gebraucht, mich einzulassen, bin aber heute super zufrieden damit. Das ist echt gewachsen.
Das ist schön. Ja,
auf jeden Fall.
Das freut mich doch.
Ja, beim Axel ist es ja so, das kann ich ja vielleicht auch nochmal erwähnen, hätte ich vielleicht auch noch später sagen können, aber ich sag's gleich mal vorab. Du hast vor allem das Logo vom Exilhartana-Podcast entworfen, was ich niemals selber hätte machen können. Du hast die Vorlagen für die Layouts gemacht, wenn ich Flyer gemacht habe. Die Mauspads würde es ohne dich nicht geben, weil du mir auch da das Layout gemacht hast. Und wie oft ich dich wegen WordPress gefragt habe, will ich lieber auch nicht erzählen. Also auch dafür nochmal vielen Dank.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, hat auch Spaß gemacht, sowas zu entwerfen. Ist ja immer, kommt ja immer ein bisschen drauf an, wofür es denn genutzt wird letztendlich, welche Bildsprache man da wählt. Und nö, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und freue mich auch, dass du es die ganze Zeit letztendlich benutzt hast. Und auch mir gefällt übrigens dein Intro ausgesprochen gut. Also ich finde das auch richtig toll, wobei eine Flugzeugansage ist nicht, weil die versteht man ja nicht. Also insofern.
Ja, Moment, aber hast du mal eine Ansage auf dem Bahnhof gehört? Die ist meistens auch nicht besser.
Ja, das hat sich so aber schon gebessert. Die Lehrerin der Peanuts, ne? So, und die Älteren erinnern sich vielleicht noch.
Ja, Peanuts erinnere ich mich dran, an die Lehrerin gerade nicht.
Ich auch nicht.
So, sowas kommt dabei rum. Aber
ja, das okay. Nur am Rande. Das hört sich schon ein bisschen nach Flugzeug an.
Genau.
Ja. Ich hatte aufgeschrieben, beim Axel ist es so, erste Folge haben wir zusammen gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die, ja, das muss die mit Knut gewesen sein, Folge 67. Das war im August 2021 und dann haben wir nochmal eine mit deinem Bruder gemacht, der übrigens hierdurch ganz herzlich gegrüßt wird, dann nochmal im November 2022. Für Magnus ist es jetzt das erste Mal, wenn du Bock hast. Ich freue mich immer über eine Selbstvorstellung. Also, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Und wie bist du Hartaner geworden? Ich würde dir gern zuhören, wenn du möchtest.
Mhm. Ja, natürlich gern. Also, ich bin Jahrgang 70, geboren in Berlin-Reinickendorf und die meiste Zeit meines Lebens auch in Reinickendorf verbracht. Also, zwischen 90 und 2009 habe ich dann in Kreuzberg und Moabit gewohnt, aber bin dann 2009 zurück nach Reinickendorf, genauer nach Hermsdorf gezogen. Ja, wann ich eigentlich Hartaner geworden bin, das ist irgendwie, es gab kein Erweckungserlebnis, aber es war tatsächlich so, dass es für mich fast nie ernsthaft in Frage stand. Ich bin irgendwie als kleiner Junge aufgewachsen in dem Bewusstsein, Hertha ist unser, mein Verein. Und der einzige Verein, der dazu vielleicht so ein bisschen im Wettbewerb stand in den 70er Jahren noch, war Wacker 04, weil das war so das nächste Stadion, also der Wackerplatz war vom elterlichen Balkon zu sehen und wenn da ein Spiel war, die haben ja damals in den 70ern also 2 Jahre zweite Liga gespielt oder so und das hat man gehört bis zu uns, ne? Man hat die Flutlichtmasten gesehen und das war schon irgendwie eine Verheißung und sehr spannend und war im Endeffekt auch der erste Ground, auf dem ich war. Aber zurück zu Hertha. Es gibt tatsächlich ein Weihnachtsfoto von 1978, wo ich also mit 8 Jahren offensichtlich mein erstes Hertha-Trikot geschenkt bekommen habe, was damals einfach blau-weiß gestreift war, ohne Werbung, ohne alles, ohne Logo. Ja, und wie gesagt, es war immer das Bewusstsein, nee, Hertha ist unser Verein. Das war natürlich irgendwie, ich bin genau eingestiegen nach der großen Zeit, ja, also nach Roter Stern Belgrad und bin tatsächlich eigentlich ein Kind der zweiten Liga, ne. Das ging wirklich dann 81 los mit dem Aufstiegskrimi übrigens gegen Eintracht Braunschweig, wo wir nur hätten gewinnen müssen und wären aufgestiegen. Wir haben auch 1-0 geführt, aber dann 2-1 oder 3-1 verloren. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Und das war meines Erachtens das erste Mal, dass ich im Olympiastadion bei einem Pflichtspiel von Hertha BSC war. Ja, das gab es vorher nur mal so ein Sommerkick-Freundschaftsspiele, zum Beispiel bei Wacker 04 in der Sommerpause. Ne? Das kam eben auch mal vor. Diese Legende mit dem Braunschweig-Spiel von 81 hat einen kleinen Haken, weil ich meine, eine aktive Erinnerung zu haben an 2 Spiele, ein 6-0 gegen Preußen Münster und ein 8-0 gegen Wattenscheid 09. Der Haken ist, das war ein halbes Jahr vorher und ich habe Erinnerungen aus der Perspektive der Fankurve, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich in dem Alter und vor dem besagten Braunschweig-Spiel unbegleitet im Stadion war. Das ist ein Mysterium, das kriege ich nicht aufgelöst. Geht übrigens ein Sandkastenfreund, der genau die gleiche Erinnerung hat, auch so. Aber ich sag mal, spätestens mit 1981 war es dann besiegelt, würde ich sagen, dass ich Herr Tana war.
Aber dann hast du ja tatsächlich, dazu muss man nochmal sagen, Hertha ist 1980 abgestiegen. Die waren ja in den 70er Jahren Vizemeister, zweimal Pokal in Spiele. Du hast es ja eben schon gesagt, das war eigentlich große Zeit von Hertha. Und die hast du dadurch eigentlich mehr oder weniger versäumt. Roter Stern Belgrad war 1979 oder in Teilen versäumt. Ja. Jedenfalls vor Ort.
Ja, ist völlig an mir vorbeigegangen. Also da war das wahrscheinlich einfach nur zu kindlich, ja. Und dann schaukelte sich das so hoch. Ich hab dann den besagten Sandkastenfreund 1982 auf dem Spielfeld getroffen, nachdem wir gegen Hannover 96, ich glaube 2-0 war es, aufgestiegen waren. Ja, dann ging es aber nach einer Saison auch gleich wieder runter. Dann sind wir 84 wieder aufgestiegen. Und dann habe ich mich tatsächlich, habe ich mich im Stadion nicht mehr wohlgefühlt und habe mich dann tatsächlich so Hertha nur noch so für 10, 15 Jahre aus der Entfernung betrachtet. Also es wurde damals im Stadion zusehends ungemütlich, waren gerne mal 4.000 bis 5.000 Leute im Olympiastadion, gefühlt 80% davon sturzbetrunken, sehr aggressiv, politisch sehr, sehr schwierig. Und ja, dann bin ich ein bisschen davon abgerückt und dann tatsächlich auch erst wieder Ende der 90er Jahre ernsthaft dazu gekommen und dann hat sich das eigentlich auch zusehends intensiviert.
War natürlich auch eine Zeit der Tristesse, ne? Also wer mal im halbleeren Olympiastadion war mit 5.000, 6.000 Leute, das war nicht schön. Vor allem, wer sich noch erinnern konnte, wie es besser war. Ging mir ja genauso.
Ja, umso großartiger war das.
Bei 5.000.
Ja, also umso, ich werde es nie vergessen, als ich zur Champions League, dann wann war das, 99, reingekommen bin und dieses vollgefüllte Olympiastadion zu großen Teilen in Blau-Weiß. Und das war schon, das hat mich schon weggeblasen, ja, vor dieser Erinnerung, wie dieser Tristest damals in den 80ern.
Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha BSC?
Habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Lieblingsspiel ist schwierig. Es gibt einen Lieblingsmoment. Ich meine, so Lieblingsspiel wäre ja das Pokalspiel gegen den HSV gewesen, wo ich natürlich nicht im Stadion, sondern krank zu Hause war. Viele haben es ein Jahrzehntspiel genannt. Aber vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere gegen an das Spiel gegen TSG Hoffenheim vor der Relegation gegen Düsseldorf, wo wir uns mit einem Sieg in die Relegation gerettet haben. Der Eckball von Hoffenheim in der Nachspielzeit, ich glaube, es war schon die Nachspielzeit, der Torwart von Hoffenheim ist vorne, wir köpfen den Ball raus und Raphael rennt über das gesamte Feld alleine aufs leere Tor zu und wo alles schrie und kreiste aus und wir dachten, alles wird gut. Ja, Pustekuchen, aber das war wirklich, wenn ich ein Video dazu sehe, kriege ich sofort Gänsehaut, obwohl man ja weiß, wie es geendet ist, aber das war so ein magischer Moment. Ja, wir sind gerettet.
Also es gibt Videos bei YouTube da, die gibt es heute auch noch, die kann man sich dazu ansehen. Ich kann auch nur mal empfehlen, da tatsächlich nochmal reinzugucken und das zu machen, weil das sind die Leute sind völlig ausgeflippt. Das war die totale Ekstase, weil du im Prinzip so erstmal für den Moment wusstest, du steigst noch nicht ab, du kannst erstmal über die Relegation gehen. Du wusstest natürlich noch nicht, wie die ausgeht, aber die Hoffnung war da. Und es gibt, ich weiß, als Raphael nach vorne rannte, einer, der ruft im Hintergrund immer, zieh, dass der rennen soll. Aber ist echt wie so ein Gänsehautvideo, muss ich echt sagen, kann ich verstehen.
Na, das war halt, hätten die das, ich glaube, es stand 1-0, ne? Und hätten die das 1-1 gemacht, wären wir direkt abgestiegen gewesen. Und wir kriegen das Tor nicht und machen dafür eins. Und
ich glaube, es stand 2-1, danach 3-1 und die hätten sonst das Unentschieden machen können und dann wären wir weg gewesen. Aber so oder so, sie durften halt weder ein Tor machen und nach dem 3-1 war dann eben klar, okay, das gewinnt Hoffenheim nicht mehr.
Das wurde auch nicht mehr angepfiffen. Ich glaube, es wurde direkt abgepfiffen nach dem
Tag. Ja, aber es sind wirklich echt geile Bilder. Wenn es ein quasi Lieblingsspiel gibt oder was, was dir positiv in Erinnerung ist. Ich sage ja immer, die Auswahl an Horrorspielen ist größer. Wie sieht's da aus?
Ja, auch ein bisschen schwierig, ne? Man könnte jetzt meinen, naja, das war ja fast Routine, ne? So die letzten Heimspiele der Saison, die wir gerne mal gegen ungültig Leipzig und Bayern 04 zu Hause hatten und gerne mal 4, 5, 6 Kirschen bekommen haben, ne? Aber das war ja fast Routine über diverse Jahre in der ersten Liga. Aber was wirklich furchtbar war und vor allem auch wieder situativ wegen eines Moments, war der letzte Abstieg, das Spiel gegen Bochum, wo auch in der Nachspielzeit oder ganz zum Schluss irgendwie Bochum das Tor macht und wir wussten, das war's. Mhm. Wie dem Stadion wirklich der Stecker gezogen wurde und es bis auf natürlich die Gästekurve, was so rüberkam bei uns, das ist ja wirklich diagonal schräg gegenüber, weiter weg könnte es nicht sein im Stadion von uns aus, wie auf einmal Stille war und die Gewissheit, das war's, auch wenn es verdient war. Ne? Hm. Das war ein ziemlich, ziemlich schlimmer Moment.
Ja, glaube ich. Du bist Dauerkarteninhaber, ne?
Ja, bin ich.
Schon lange.
Es ist tatsächlich, jetzt muss ich rechts nach oben schauen. Ich bin 2011, das war, glaube ich, nach dem zweiten Abstieg der Neuzeit, nach dem Motto, jetzt erst recht Dauerkarteninhaber und Mitglied geworden.
Mhm.
So, und seit da eben auch durchgängig dabei.
Mhm. Wie ist denn das? Du hast ja eigentlich jetzt vielleicht gefühlt, also du hast ja mehrere Leidenschaften. Hertha, ja klar. Das Offensichtliche ist, dass du als Musiker natürlich aktiv bist, auch Musik und Hertha miteinander verbindest. Ich sag nur Club der alten Dame. Wie ist es denn erstens mit der Musik und mit dem Fußball und wie ist es eigentlich mit dem selber Fußballspielen?
Selber Fußballspielen, also ich habe immer gerne gespielt, aber organisiert tatsächlich auch erst mit Mitte 20 eine Saison Freizeitfußball bei Hansa 07 in Kreuzberg. Das war dann einfach zeitlich auch nicht mehr zu machen und so als Feierabendkick, wir hatten mal wirklich auch über Jahre, ob am Freitag nach dem Feierabend, so eine Hobby-Hallenfußballtruppe. Hat mir immer Laune gemacht, ich habe mich immer reingeschmissen, hab auch immer alle das gerne gemacht, was andere nicht so gerne gemacht haben. Hab sehr gerne Verteidiger gespielt oder bin gerne ins Tor gegangen, weil ich eben auch keine Angst vorm Ball hatte, aber darüber hinaus also nie wirklich organisiert, nie wirklich in einem ernsthaften Spielbetrieb. Ja, Musik habe ich irgendwie seit meinen Teenagerjahren immer gemacht in verschiedenen Bands, auch immer schon mit vielen Pausen, langen Pausen dazwischen. Und das war so 2011 bin ich im Job eben auch in eine Position gewechselt, die dann auch mir sehr wenig Zeit dafür gelassen hatte. Ich hatte auch schon diverse Enttäuschungen mit der Musik, wo man dachte, ey, das ist es und jetzt startest du richtig durch und das wurde der Flop des Jahrhunderts und so und dann braucht es immer wieder Zeit, sich zu sammeln und aber um eben auch rauszufinden, dir fehlt was, wenn du keine Musik machst, ne? Also naja, und so ging das so. Und dann war ich also tatsächlich auch wieder fast, ja, so um die 10 Jahre raus. Außer jetzt vielleicht ein bisschen Klimperei vor mich selbst mit der Gitarre. Und dann kam die Pandemie und der Lockdown und man hatte viel Zeit irgendwie zu Hause. Und ich hatte immer schon mal, also wirklich seit Jahrzehnten schon mal die Idee oder ja, den groben Wunsch, man müsste mal ein Hertha-Lied machen. Und Musik und Fußball gehen ja nicht immer gut zusammen. Also ich sag mal, was man in den Stadien so hört und die meisten Hymnen und so. Es ist definitiv nicht meins. Da sind wir bei Hertha tatsächlich einigermaßen gesegnet. Aber es hat auch wirklich sehr lange gedauert, bis ich einen Aufhänger und eine Idee hatte. Und hab dann halt einen Song gemacht, der lustigerweise bis jetzt nicht veröffentlicht ist, weil ich den eigentlich vorhatte, jemand anders spielen zu lassen oder so. Ich hatte zunächst gar nicht vor, selbst in Erscheinung zu treten, aber nun ist das dann nicht so, dass die Leute Schlange stehen, einem die Songs aus der Hand reißen, um die dann selber vorzubringen. Und dann kam ich in so einen Flow. Ja, man hatte so Textfragmente, die übrig geblieben sind. Da kam dann zum Beispiel Hertha Beste bei raus. Das war tatsächlich irgendwie so Worte, Reime, Geschichten, die ich in dem ersten Song nicht untergebracht habe, die ich da verwertet habe. Ja, und irgendwann kam dann der André von 1892 Hilft auf mich zu. Wie gesagt, wir hatten noch die Pandemie, es ging nicht viel, wir hatten Geisterspiele oder Spiele mit begrenzten Zuschauerzahlen und so weiter, aber er hatte eben damals schon die Idee, so einen Seniorenspieltag zu veranstalten, den Club der alten Dame, diesen Begriff gab es schon, wo er eben eine Aktion gegen Alterseinsamkeit auch aufmerksam machen auf Altersarmut. Alte Leutchen, die eben früher, die eine Affinität zu Hertha haben und aus welchen Gründen auch immer nicht mehr ins Stadion gehen, weil sie sich nicht leisten können, weil sie keine Begleitung haben oder, die ins Bewusstsein zu rücken. Und da hat er mich dann angesprochen, du machst doch Musik, mach doch mal ein Lied dafür, so chansonmäßig. Dann habe ich ihm erstmal einen Vogel gezeigt. Ja, hab ja jahrelang Chanson studiert. Aber der Ehrgeiz war geweckt, habe mich dann tatsächlich so mit dem Genre, hab mir die Piaf und ach, wie sie alle heißen, mal so ein bisschen angehört, was macht denn das eigentlich aus? Und dann eigentlich frei von der Leber weg mit einer Instrumentierung, also mit Akkordeon, oder das war in der Urversion so eine elektronische, sag ich mal, Reiseorgel, die ich da reingespielt habe erstmal und hab erstmal die Idee entwickelt, ne? Wie machen wir das mit der alten Dame? Es ist eigentlich ein Hertha-Lied, wo das Wort Hertha nicht drin vorkommt, ne? Der Club der alten Dame. Und die Idee war dann einfach, eben das Bild der alten Dame, Hertha, persönlich zu nehmen, wie sie aus dem Fenster guckt in den grauen Himmel. 2020, 2021, das war ja, weiß Gott, waren ja keine großartige Zeit, in den grauen Himmel guckt und sich eben an ihre größeren Tage erinnert, aber eben auch an die schlimmen Sachen, wie sie durchs Dritte Reich gegangen ist und ihr der Leibarzt Hermann Horwitz genommen wurde vom braunen Mob, wie ihr durch das Herz geschnitten wurde, als die Mauer gebaut wurde, ne, wo vorher die Leute vom Arkoner Platz über den Arkoner Platz hin zur Plumpe geströmt sind, was eben nach dem August 61 nicht mehr ging und so weiter und dann eben einen zuversichtlichen Ausblick in die Zukunft. Ne? Es ist ein bisschen gestrig, aber das war halt eben mein, ich habe mich da sicherlich auch so an der Biografie meiner Eltern, also meine Mutter lebt jetzt leider nicht mehr, mein Vater wird nächste Woche, so Gott will, 89. Also so an den Stationen, die schicksalhaften Stationen, die so in ihrer Biografie mitgemacht haben, Krieg, Mauerbau und so weiter, langgehangelt, ne? Und hab das versucht, eben in ein Lied zu kleiden, wo sich vielleicht Leute, die eben auch schon älter sind, vielleicht ein Stück drin wiederfinden. Das war so mein Ansatz.
Aber ich glaube, du bist da auch sehr drin aufgegangen, weil ich glaube, allein schon das Aufnehmen mit dem Chor und mit den Damen, ich glaube, das ist einfach, ich unterstelle, dass das eine schöne Erfahrung für dich war, weil das machst du jetzt auch nicht jeden Tag.
Das war absolut großartig und es war tatsächlich das erste Mal, also die Suche nach dem Akkordeon war ja wirklich eine große Aktion. Das war wirklich irre schwierig und man muss sagen, ich habe nicht Musik studiert, ich beherrsche keine Noten und Akkordeonisten, die wollten irgendwie immer Noten von mir haben, womit ich irgendwie nicht so richtig eben dienen konnte. Das hat sich dann mit der Marina auf wunderbare Art und Weise gefügt. In der erweiterten Familie hat sich dann eine Akkordeonistin gefunden, die dafür zu begeistern war und ich kann euch sagen, es ist wirklich fantastisch, wenn man ein Stück, was man selbst geschrieben hat, erstmals interpretiert von anderen hört. Also als dieser Chor zum ersten Mal, da gibt's auch einen kleinen Videoschnipsel auf YouTube, wie ich mich das erste Mal mit dem Chor persönlich treffe und wie die dann den Refrain vom Club der alten Dame anstimmen, das war wirklich erhebend. Kann ich nicht anders sagen. Das war wirklich ein Gänsehautmoment. Ne?
Ja, auch eine schöne Mischung überhaupt mit dem Fußball und mit dem Hertha-Hintergrund. Das ist ja wirklich schön vermengt da an der Stelle. Also vermengt im positivsten Sinne.
Ja, das freut mich, dass es gelungen ist.
eine Sache habe ich noch, die sollen wir auf jeden Fall noch machen, nämlich deine bessere Hälfte grüßen, die Steffi. Sonst ist sie vielleicht noch böse.
Sie würde es dir nachsehen, sicherlich, aber ich grüße dich mal auf jeden Fall zurück, hat sie mir vorhin, glaube ich, auch ausgerichtet. Jetzt war das hier im Vorfeld ein bisschen aufregend. Die ist oben auf der Couch und verhält sich ruhig. Aber fühle dich von ihr auch bitte ganz herzlich gegrüßt.
Wahrscheinlich. Okay, danke.
Naja, die dient zumindest dem Kater als Unterlage, würde ich mal sagen. Das ist so seine Grundhaltung.
Okay. Genau. Dann würde ich ganz gerne nochmal, Axel, ich habe dich jetzt eben so ein bisschen rausgeschoben aus der Folge, damit wir die Selbstvorstellung von Magnus machen können, aber ich nehme dich jetzt wieder mit rein. Du hast dich auch schon mal vorgestellt, aber das ist jetzt so lange her, dass ich es eigentlich toll finde, wenn du nochmal eine Kurzfassung davon geben könntest, falls das für dich okay ist.
Ja, ist okay. Musst auch nicht immer fragen, ob es okay ist.
Kannst du auch sagen, lass mich in Ruhe.
Ja, dann wäre ich jetzt hier beim Spiel der A-Jugend vom SSV Schönwalde. Ja, also insofern, nein, alles
tut
gut.
Tut mir auch sehr leid, dass du das jetzt vermissen musst oder nicht da sein kannst.
Ja, das ist eine wirklich schöne Mannschaft, die seit der, glaube, F- oder G-Jugend zusammenspielt. Und einer der Trainer ist leider vor ein paar Jahren an Krebs gestorben. Aber die Mannschaft ist im Stamm, also seit, keine Ahnung, über 10 Jahren zusammen. Und das merkt man halt. Die sind schon hier unser Highlight im Ort. Die Männer spielt auch gut, aber ist egal, anderes Thema. Gut, ich stelle mich kurz vor. Also ich bin Axel, bin in Berlin geboren, in West-Berlin, muss man ja mittlerweile sagen. Lebe seit 98 in Brandenburg, direkt hinter Spandau in Schönwalde. Und ja, du hast ja schon so ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Ich bin im Prinzip durch die Familie, also zuerst durch meinen Vater, der hat mich mit ins Stadion genommen, als ich 5 war, 6 war, ich habe keinerlei Erinnerung. Ich erinnere mich nur noch daran, als ich durch den Eingang durch diese Eingänge im Oberring, wenn du da rausgehst und du siehst das Stadion, das ist einfach genial gewesen. Das war, an dem Moment erinnere ich mich, aber habe keine Ahnung, welches Spiel oder so. Bin ein paar Mal mit meinem Vater hingefahren und der eigentlich schuldig ist, aber mein Bruder Klaus, den wir ja vorhin schon oder du vorhin schon gegrüßt hast, der ist der eigentlich schuldige, der hat mich sozusagen dann zum Hertha-Fan gemacht. Ja, und seit 72 gehe ich regelmäßig hin, da bin ich in die Oberschule gekommen, also in die Gesamtschule und bin dann immer mit Kumpels hingefahren. Du hast hier auch netterweise hingeschrieben, anfänglich Zaunspringer. Ja, wir hatten halt damals auch diese 2 Mark nicht für Unterring Kurve, Oberring Gesamt. Es gab ja noch Bänke und ganz zum Anfang in 60 Jahren gab es auch noch kein Dach, also gar kein Dach. Dann gab es ja zur WM 74 gab es ja so ein halbes Dach über die Geraden, was aber eigentlich überhaupt gar nichts genützt hat, weil immer der Wind von Westen kommt in Berlin oder fast immer und das immer schön reingeweht hat, also sowohl Regen als auch Schnee. Früher hat es auch noch geschneit übrigens. Und Zaunspringer deshalb, weil wir eben dieses Geld nicht hatten und dann einfach über den Zaun gesprungen sind, so rechts vom Südtor. Und die damaligen Aufpasser, die da standen, die waren so in meinem jetzigen Alter und sind natürlich hinter 13-, 14-jährigen Burschen nicht hinterhergekommen. Und weil auch bei den Blöcken ja keine Kontrolle war, weil man konnte sie hinsetzen, wo man wollte, ist man dann irgendwann in der Masse verschwunden. Irgendwann haben sie dann Hunde gehabt und dann haben wir das uns nicht mehr getraut. Da mussten wir immer betteln, ob wir Eintritt kriegen. Und einfach um mal auch das Lieblings- und Horrorspiel nochmal zu erwähnen, Lieblingsspiel sind für mich immer noch die beiden Champions League Spiele gegen Chelsea und gegen Mailand, weil da eine Stimmung im Stadion war, wie ich es eigentlich liebe. Das war auch bei der WM so oder bei der EM einfach, dass man gemeinsam ins Stadion geht und dann während des Spiels, dann kann man sich nicht ganz so gut leiden und nach dem Spiel klatscht man sich ab und wünscht sich eine schöne Restsaison oder so. Wie gesagt, das war damals, fand ich damals sehr gut und die Stimmung war einfach toll. Witzigerweise, oder es hat ja Magnus auch erwähnt, kommt kurz danach das Pokalspiel gegen Hamburg, was wirklich auch sensationell war. Der Jürgen, der neben mir sitzt mit seiner Dauerkarte, der hat zweimal schon die Sachen gepackt und wollte nach Hause. Und dann gab es ja noch Verlängerung und so weiter. Also das war schon ganz großartig auch. Und die Horrorspiele, naja, ich meine, Horrorspiele gibt's bei Hertha eine sehr lange Liste. Mein absolutes Horrorspiel war, weil Hertha da auch wirklich deutlich betrogen wurde, war eben dieses Spiel gegen Roter Stern Belgrad. Ich habe im strömendsten Regen, also wirklich sinnflutartiger Regen, habe ich da bei der Uhr am Marathontor gesessen und mit ein paar Kumpels, wir hatten halt Karten bekommen. Und das war eben der Horror, also nicht gegebener Elfer und dann und so weiter. Ja, das war schon sehr hart. Aber auch die beiden Pokalendspiele waren auch sehr hart, weil man da eben auch auf Augenhöhe war und teilweise durch dämliche individuelle Fehler verloren hat. Wollt vielleicht noch was anderes sagen? Ich bin also, oder du hast ja auch Markus gefragt, ob er Mitglied ist oder Dauerkarte hat. Ich bin seit 2001 Mitglied. Und eine Dauerkarte habe ich aber seit dem Wiederaufstieg. Wann waren der? 94, 98, 97 oder so?
97?
Keine Ahnung.
97.
Also, ja. Ja, davor hatte ich auch zwischendurch, also ich war halt auch fast immer da, aber die Dauerkarte kam dann seitdem. Also ich habe hier noch in der Kiste die ganzen Dinger drin. Mal sehen, ich könnte noch mal nachforschen, aber es ist auch nicht so wichtig. Ja, und Mitglied bin ich. Und ich bin auch Mitglied in einem offiziellen Fanclub, nämlich bei Fans at Hertha. Muss ich auch ein bisschen Werbung machen.
Macht das auf jeden Fall.
Wir kümmern uns um Charity-Arbeit mit Kindern. Das heißt, alle Beiträge, alle Gelder von zum Beispiel einer Tombola und so, die fließen zu 100% in Projekte. Wir haben so ein paar Hauptprojekte. Das ist einmal das SOS Kinderdorf in Moabit. Dann sind wir sehr häufig zusammen mit dem Verein Kolibri e.V. Die kümmern sich um krebskranke Kinder. Da sind wir sehr häufig in Buch, in der Kinderkrebsstation. Und zum Beispiel einem Kumpel von mir, einem uralten Kumpel auch aus der Schule, mit dem fahren wir dahin und machen da Pizza für die Kinder oder backen Kekse oder sonst was. Und dann haben wir eben noch so Sachen wie Haus Bolle, Straßenkinder e.V. Also wir unterstützen Projekte und sowas. Auch teilweise zusammen mit anderen Fanclubs natürlich, wenn da Bedarf besteht und so weiter. Und das machen wir wirklich mit großem Elan und Ehrgeiz. Ein kleiner Fanclub, aber eben gegründet aus einer Xing-Gruppe von dieser Business-Plattform. Und mittlerweile aber, die Plattform spielt keine Rolle mehr, sondern wir sind halt eben dafür da, denen ein bisschen zu helfen, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht. Und da wollte ich auch noch ein bisschen Werbung, wie gesagt, gemacht haben.
Ja, würde ich nochmal verlinken, bei der Gelegenheit auch nochmal ganz liebe Grüße an den Totti von Fans at Hertha. Der hatte letztens auch was sehr Nettes hier zum Ende vom Exil-Hertana-Podcast geschrieben. Fand ich sehr nett. Werde ich mich bei ihm nochmal melden, beziehungsweise ich bin ja dann nochmal auf der Mitgliederversammlung von Fans at Hertha und da kann ich das auch nochmal sagen.
Die übrigens online stattfindet. Entschuldigung, kleiner Seitenhieb auf das spätere Thema vielleicht.
Ja, streue ich doch Konzept. Mal Salz in meine Wunden. verrücktes Konzept. Ihr seid so gemein. vielleicht kann man noch ergänzen, dass es Fans at Hertha schon sehr lange gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange genau. Ich würde mal inzwischen tippen, wahrscheinlich auch schon 15 Jahre, kann das sein? Hast du es im Kopf?
Ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ich glaube 14 Jahre. Aber ich wusste, ich weiß es auch nicht ganz genau.
Und auch schon von Hertha.
Ich bin nicht. Mhm. Ja.
Ja, bitte.
Ich bin nicht ganz Gründungsmitglied, weil ich, aber ich bin sozusagen direkt nach der Gründung eingetreten. Also es waren ja damals viele Gründungsmitglieder dabei, wie zum Beispiel auch Ingo Schiller oder andere. Und da war ich noch nicht ganz dabei, aber schon bei der ersten Sitzung war ich im Prinzip auch dabei. Ich gucke gerade mal, ob ich das im Kalender schnell finde, aber also 2015, ja doch, du kannst recht haben, 15 Jahre gibt es uns jetzt. Mhm. Und wir haben schon sehr, sehr viele wirklich schöne Projekte gemacht, auch mit Schulen, mit Grundschulen, denen es nicht so gut geht, wo die Kids kein Geld haben oder die Eltern nicht. Oder im Wedding haben wir einen Fußballverein unterstützt mit Beiträgen, weil die Kids aus der Gegend, weil die Eltern sich den Beitrag nicht leisten konnten und, und. Also es macht wirklich sehr viel Spaß, da zu arbeiten.
Ja, ich wollte es extra nochmal erwähnen, weil es ja auch ein Engagement ist seit über einem Jahrzehnt und ich glaube, das darf man ja auch mal erwähnen. Und ich finde, das war der, da war der e.V. auch sehr früh dran. Ich glaube, da gab es noch nicht viel Vergleichbares zu der Zeit. Auch das, glaube ich, darf man nochmal erwähnen. Mhm.
Ja, ja, so, was so Charity-Sachen angeht. Ja.
Tu Gutes und rede drüber. Über schlechte Sachen.
Ja, das habe ich, das musste ich teilweise erst beibringen, weil ich ja so auch ein bisschen aus der Design- und Kommunikationsseite komme und auch Totti und auch Sabine, die praktisch die gute Seele von Fans in Hertha ist, die sehr, sehr viel engagiert, die hat im Telefonbuch Namen, da würde jeder Journalist sich nachfreuen, und die haben immer so, ja, wir können doch nicht und so, und ich habe gesagt, nee, wir müssen den Leuten sagen, was wir machen, damit wir einfach auch andere Unterstützung kriegen. Und wir haben mit Fans at Hertha den
Heinz-Wernicke-Preis oder wie heißt der?
Genau, den Heinz-Wernicke-Preis gewonnen, ja, richtig. Wilhelm Wernicke, Entschuldigung.
Ich war mir nicht sicher mit dem Vornamen, sorry.
Ja, ich auch nicht, tut mir auch leid. Den haben wir 2023 gewonnen, der auch sehr, sehr ordentlich dotiert war und das hat uns natürlich auch viel geholfen. Und Hertha unterstützt uns auch mal mehr, mal weniger, also mit Sachen und so weiter. Also auf der Webseite bei uns, wenn Bremchen die verlinkt, auf der Webseite sieht man sehr viel, was wir an Projekten machen.
Ja, werde ich auf jeden Fall. Also danke nochmal fürs Vorstellen an euch beide. Und ich würde jetzt nochmal zu dem Punkt kommen, was ist seit der letzten Folge passiert. Machen wir ganz kurz, weil ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Wir haben in Kaiserslautern gewonnen, 1-0 durch Schuler. Tolles Spiel, hätte man gar nicht so spannend machen wollen, aber ist schon eine Weile her. Ich will es einfach erwähnt haben. Vor dem Spieltag stand Hertha auf Platz 8 mit 3 Punkten Rückstand auf einen Relegationspunkt, auf einen Relegationsplatz und 9 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer. Nach dem Sieg gegen Braunschweig hat man jetzt 23 Punkte nach 13 Spielen. Schnitt von 1,77 Punkten übrigens. Ich glaube, hat man schon lange nicht mehr. Ist also ganz, ganz erfreulich. Hätte ich nicht gedacht. Und wo wir dann am Ende des Spieltages stehen, heute ist Samstag, ich kann es noch nicht sagen. Wir müssen erstmal gucken, wie die anderen Spiele ausgehen. Aber zumindest geht der Trend nach oben. Wir hatten uns eben da schon unterhalten. Ja, es gab auch die Meldung, dass Brooks verletzt ist, aber ich denke mal, da haben wir ja schon gesehen, da können wir nicht so groß drüber diskutieren. Ich erwähne es, aber ich würde sagen, wir lassen es auch dabei.
Jo.
Es war tatsächlich auch in der PK vorher, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, ne? War auch kurz Thema. Da hat die Vera irgendwie die Verletztenliste wie immer angesagt und es waren ganze 3 Namen, ne? Und das kannten wir auch ganz anders. Und da meinte auch Stefan Leitl sofort, ja, das ist schön zu hören, wie kurz es ist, ne? Weil er kann sich auch an andere Zeiten erinnern.
Ja. Na, es ist noch, Jensen ist noch angeschlagen. Eichhorn war jetzt gesperrt, der war ja nicht richtig verletzt.
Richtig, der war nicht mal verletzt, der war aber einer der 3 mit seiner Rotsperre.
Ja, und wir haben natürlich noch ehemalige Verletzte, die noch, ich sag mal, im weitesten Sinne geschont werden, die zwar im Training sind, aber wo man sagt, gib denen noch ein bisschen, damit die erstmal langsam mit der zusätzlichen Belastung zurechtkommen. Also unser Stürmer wird dazugehören.
Ja, wurde auch namentlich genannt, zum Beispiel in der PK, ne? Ja, von denen, dass es für gestern gegen Braunschweig halt noch ein bisschen früh wäre.
Ja.
Aber er voll im Training wäre.
Ja, wollen wir dann zum Spiel kommen?
Gerne.
Ja.
Na los.
Komm, dann hau ich mal das Jingle rein. Die habe ich immer so selten benutzt. Heute mache ich das nochmal. Heute kann ich das nochmal.
Mit welcher Aufstellung ging Hertha BSC in das Spiel?
Es gab ein paar Veränderungen, aber so der Kern der Mannschaft steht ja eigentlich. Ernst, Gechter, Leisner, Dardai, Karbovnik, Demme, Seguin, Winkler, Cuisance, Rehse und Schuler. Was ich so ein bisschen schade finde, ich bin mal sehr gespannt auf eure Meinung. Ich finde, es gibt jetzt im Moment Spieler, die sitzen im Moment auf der Bank, wo ich sage, wow, das ist eigentlich schade. Das ist eigentlich ein Luxus, dass die auf der Bank stehen oder auf der Bank sitzen. Denn ein Kolbe, ein Deo, da könnte ich mir auch gut vorstellen, das sind eigentlich auch Leute für eine erste Mannschaft. Im Moment sind sie nicht drin. Ich finde es ein bisschen schade. Eigentlich würde ich die gerne mehr sehen, wüsste aber auch nicht so richtig, wen ich unbedingt dafür rausnehme. Wie seht ihr es?
Also ich, wenn ich mal da vorlegen darf. Ich bin da total ruhig, weil wir haben gesehen, also was wir teilweise eben in der zweiten Halbzeit von der Bank gebracht haben und in der Lage waren zu bringen, dass das nochmal richtig eine Wucht entwickelt hat, jetzt in verschiedenen Spielen. Und das eigentlich doch in den letzten 5, 6, 7 Spielen fast jeder, ja eigentlich jeder Spieler seine Existenzberechtigung nachgewiesen hat, ja. Insofern, wir waren vor dieser Zeit, bevor die Serie losging, hieß es auch immer, ah, warum immer Schuler, es müsste doch der Gröning kommen, aber Schuler hat eben auch bewiesen, dass er eine wichtige Rolle spielen kann. Und wenn wir eben nicht mit zwei Stürmern, mit zwei Spitzen spielen, dann ist das schon cool, einen Gröning hinten rausbringen zu können, ne? Und für so ein Kampfschwein wie Deo gilt das eben gleichermaßen. Deswegen bin ich da tatsächlich relativ entspannt, wobei ich sagen muss, irgendwie so Personenkult, das ist, glaube ich, auch so eine Alterserscheinung. Der letzte Fußballgott war für mich Rune Jahrstein. Ich mache da nicht mehr mit. Ich weiß, früher oder später gehen sowieso alle. Ich sehe das große Ganze. Und da stehe ich eigentlich auch diesen Einstellungen irgendwie öfter jetzt doch vermehrt entspannt gegenüber.
Ja, bei mir ist es relativ ähnlich. Ich sage einfach, eine Spitzenmannschaft, die Hertha ja sein möchte, zumindest jetzt erstmal in der zweiten Liga, die braucht mindestens 5, 6 gleichwertige Spieler. Also du wirst mit 11 Mann wirst du nicht oben mitspielen, sondern du brauchst 15, 16. Und natürlich hätte er auch Seefried bringen können. Und ich würde auch noch sagen, eben Eitschberger auch ein Sesser, der wird es ein bisschen offensiver vielleicht gemacht. Krattenmacher, als er kam, hat ein bisschen Alarm gemacht. Zum Abschluss dann immer ein bisschen unglücklich. Also Reza hatte gestern teilweise auf dem Platz Freiheiten und hat den Ball dann nicht bekommen, die er sonst nicht hat. Oder auch ein Gröning. Also man könnte 4, 5 Leute ersetzen und die Mannschaft wäre wahrscheinlich nicht viel schlechter oder also wäre wahrscheinlich ähnlich gut. Und das gibt mir große Hoffnung für die Zukunft. Also um mal schon ein bisschen weiter zu gucken, weil wenn du eben Leute auswechseln kannst und du wirst dadurch nicht schlechter, sondern manchmal besser, weil es frische Kräfte sind, die technisch oder auf dem Spielniveau sind, wie der ausgewechselt wird, das ist doch großartig. Das ist natürlich für die einzelnen Spieler schade. Aber für uns als Fans und für den Trainer und für die Mannschaft und den Verein ist es großartig.
Sprich, ich rede hier eigentlich von einem Luxusproblem, was wir haben, dass gute Spieler auf der Bank sind.
Ja, würde ich sagen.
Oh ja, absolut.
Ich habe ein bisschen gestaunt, dass du Sesser erwähnt hast, von dem ich enttäuscht bin. Also für mich ist er bei Hertha nicht angekommen.
Ist er auch noch nicht, aber er ist natürlich vom A, vom Namen her und B, auch von dem, was er manchmal zeigt, schon einer, der eigentlich in die Startposition, in die Startelf gehört. Aber er ist schon richtig, er ist noch nicht da, wo er sein soll. Er hat aber auch immer wieder viele Verletzungen, glaube ich, gehabt. Und immer wenn man dachte, no, jetzt wird er, dann war er wieder weg. Und so ähnlich auch wie Demme zum Beispiel. Er war ja auch ewig viel und oft verletzt mit seinen Kopfsachen. Und ich denke, dass er uns noch Freude machen wird. Also Sesser.
Wobei wenn du jetzt von Demme sprichst, ich habe tatsächlich Eichhorn gestern vermisst. Ist ja eigentlich Wahnsinn, sowas zu sagen bei so einem jungen Spieler noch, weil er für mich eigentlich immer auf der Sechserposition der interessantere Spieler ist, weil er einfach körperlich mehr gegenhalten kann, was ja allein wegen seines Alters schon erstaunlich ist. Aber er war jetzt gesperrt wegen seiner gelben Karte, aber ich muss sagen, ich freue mich wieder, wenn er wieder mit dabei ist. Also Hertha ist glaube ich, mit ihm tatsächlich besser.
Na klar, also
Demme saugt schon.
Zuzugucken, ne?
Ja, Demme saugt aber Axel schon viel weg da an Staub, ja. Und natürlich brauchen wir nicht über Eichhorn reden. Der hat eine sensationelle Karriere vor sich, wenn er gesund bleibt und wenn er so am Ball bleibt, in Anführungsstrichen. Das ist toll. Andererseits gibt's ja auch dann eben so die Auswirkungen, dass irgendwelche Wechselportale oder irgendwelche Scouts dann natürlich auch auf ihn aufmerksam werden und da irgendwelche Fantasiesummen in den Raum geworfen werden. ob das jetzt nur der Fall ist, damit man den Jungen verunsichert, oder ob das der Fall ist, weil man wirklich Interesse hat, sei noch dahingesagt. Aber natürlich, und es gab mal einen Trainer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wahrscheinlich sagen, dass alle Trainer, wenn zwei Spieler auf derselben Position gleich gut sind, spielt der Jüngere. Das ist halt immer so, und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem ist ein Demme eben mit dem, also finde ich, etwas offensiveren Seguin, so in meinen Augen, machen die das schon sehr ordentlich. Ja. Und ich meine, wir dürfen auch nicht Cuisance vergessen, der arbeitet auch mega viel nach hinten. Der läuft, ich sehe gerade hier bei deiner Statistik, dass er wieder die beste Laufleistung hat. Das hat er, glaube ich, fast immer. Und auch im Stadion, wenn du mal den mal ein paar Minuten beobachtest, er hat immer mal wieder auch ja schwächere Phasen in der Offensive, aber was der nach hinten ackert und rennt und kreuz und quer, das ist schon toll.
Der nimmt sich manchmal so Auszeiten, finde ich.
Ja, die braucht er dann aber auch.
Brauchen, ich meine, ja.
Danke. Genau, ich meine, knapp 13 Kilometer in einer halben Stunde, in anderthalb Stunden, und das eben mit Sprinten und so weiter, dann weißt du schon, was du getan hast an dem Arbeitstag.
Ja. Ihr wart ja beide beim Spiel und also im Stadion bei ordentlicher Kälte. Ich glaube, es waren sogar Minusgrade. Also im Prinzip wart ihr beide für die Nacht in Carbonit eingefroren, wie Han Solo. Wie war denn die erste Halbzeit? War sie erwärmt für euch? Was geht euch durch den Kopf?
Also es war tatsächlich, ich hatte richtig Bock aufs Spiel, aber eben auch ein wenig Angst, wie ich im Vorgespräch schon gesagt habe, weil irgendwie haben wir auf einmal was zu verlieren, ne? Wir haben irgendwie diese Serie und man läuft Gefahr, dass man so im Kopf irgendwie guckt auf die Tabelle, naja, die hauen wir weg. Aber das war so eine Situation, die alte Hertha hätte prima als Aufbaugegner für Braunschweig herhalten können. So war es jetzt unterm Strich tatsächlich nicht, wobei wir schon uns in der ersten Halbzeit ziemlich haben hinten reindrängen lassen. Was ein Punkt ist, den wir zusammen noch nicht erörtert haben und der aber tatsächlich auch, selbst in der Zusammenfassung, ich habe das Tor nämlich auch tatsächlich erst gegen Mitternacht zu Hause im Fernsehen gesehen. Danke an die unruhigen Herrschaften, die viermal pro Halbzeit rein und raus rennen müssen bei uns in der Reihe. Herrlich. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Genau, die 12 Schweigeminuten am Anfang. Ja? Wir haben das alle damals schon mal bei 12-12 mitbekommen im Hinblick auf die Innenministerkonferenz, dass ja zum Beginn der 13. Minute kein organisierter Support stattfand. Und das macht schon, glaube ich, was mit der Mannschaft. Und ich finde auch danach, es war nicht so die Eruption nach 12 Minuten, dass es so fürchterlich losging. Ich habe tatsächlich die Stimmung die ganze Zeit ein bisschen als mit angezogener Handbremse empfunden. Und das Spiel ist dem gefolgt, was ja oft Hand in Hand geht. Ne? Die Stimmung, also wir haben es zuletzt wirklich auf verschiedene Male hingekriegt, wo die Kurve so derartig laut war, das hat sich einfach auf den Platz übertragen. Und das war gestern eben auch eben nicht so intensiv der Fall. Und so war die erste Halbzeit tatsächlich ein ziemliches Geplänkel. Ich war auch noch mit Teilen der Familie im Stadion, die weiß Gott nicht oft da sind. Deswegen fühlte mich ein wenig wie ein Gastgeber und war vielleicht auch nicht ganz so konzentriert dabei. Aber es war unterkühlt, sage ich mal, im Großen und Ganzen. Sowohl das Klima als Spiel und Stimmung so ein Stück weit.
Also ich von meiner Seite aus finde ich das auch gut, dass du das erwähnst mit dem Protest, weil der durchaus auch seine Berechtigung hat. Mein Bruder Klaus, mit dem ich ja wie gesagt seit Jahrzehnten dahin gehe, der sagte auch, weißt du, wenn jedes Wochenende es im Hertha-Block drei Tote geben würde und die das Spielfeld stürmen und oder gegnerische Fans verprügeln oder sonst was, dann könnte man ja drüber überlegen, ein bisschen strengere Maßnahmen zu ergreifen. Aber nur, dass man bequemer die Leute überwachen kann, finde ich das auch eigentlich nicht in Ordnung, was da geplant wird oder so. Wobei ich da gar nicht so sehr involviert bin. Aber ich verstehe den Grund des Protests und unterstütze ihn im Prinzip auch. Aber natürlich hat Magnus recht, das geht immer, da passiert immer was mit der Mannschaft. Also das kann mir keiner sagen und es wird ja auch immer gesagt, ja, Olympiastadion halb voll, das ist ja also nicht 5000 Leute wie vorhin halb voll, sondern 35.000 Leute wie vorhin halb voll. Wenn da die Mannschaft gut mitreißend spielt, ist es auch sehr laut und tolle Stimmung. Und ein volles Olympiastadion mit 70.000, wenn das Spiel gut ist, also sind wir wieder beim HSV-Spiel im Pokal, dann brechen da auch mal alle Dämme und dann ist das so laut wie wahrscheinlich nirgendwo in Deutschland, würde ich jetzt sagen. Und vielleicht nochmal zum reinen Spiel. Also man hat das war von der ersten Minute an zu sehen, dass Hertha zum Beispiel nicht das Vorchecking macht, was sie in Kaiserslautern hervorragend gemacht haben, wo die Lauterer überhaupt gar nicht wussten, wo ihnen der Kopf steht. Wenn du das gegen Braunschweig machst, dann hast du die im Prinzip sofort komplett verunsichert. Und so bot sich denen eben viel Platz und die haben das auch sehr ordentlich gespielt, fand ich in der S. Also nicht wie ein 16., sondern so wie eine ordentliche Zweitligamannschaft und hatten ja auch über das ganze Spiel gesehen insgesamt für mich deutlich mehr Chancen. Also Hertha hatte, dann kommen wir gleich noch wahrscheinlich zur zweiten Halbzeit, aber in der ersten Halbzeit hat Hertha relativ wenig stattgefunden. Bisschen kommt noch dazu, dass ein Rehse aus Konterchancen früher zu 90% ein Tor gemacht hätte. Das ist ja leider nicht in der Situation im Moment. Aber generell wurden die Konter teilweise kläglich vergeben. Es war ein Konter, da waren sie 4-3 in Überzahl. Das muss man anders ausspielen. Und da kam dann gerade mal eine lächerliche Ecke raus. Das muss man besser machen. Aber das war eben so auch typisch, für mich immer typisch für Hertha, dass es ganz, ganz selten nur passiert, dass man dann gegen so eine Mannschaft, die doch relativ weit unten ist, so eine Gala hinlegt. Das passiert sehr selten und deshalb hatte ich damit auch gar nicht so gerechnet, wenn ich ehrlich bin. War dann umso froher, dass die zweite Halbzeit dann, also wir haben schon so nach 35 Minuten gesagt, pfeif mal ab, damit der Trainer noch ein bisschen korrigieren kann.
Ja. Hast du eine Erklärung dafür, Axel? Also für die Art des Spiels war es die Länderspielpause, also einen Punkt hatten wir ja schon, ne? Der 12-minütige Stimmungsboykott, der sicherlich irgendwie den Zugang zum Spiel ein bisschen erschwert hat. Ja, ich weiß es auch nicht, man kann es auch positiv formulieren, ne? Insgesamt, also es war nicht schön, aber wir haben uns ja irgendwie auch von einem Fabian Rehse emanzipiert, auf ein Stück weit, ne? Und der andere Punkt ist, wir gewinnen jetzt auch die komischen Spiele. Also, was irgendwie sicherlich tatsächlich das berühmte Momentum oder ein Flow oder ein Selbstverständnis, ne? Wie ich es auch früher, sage ich mal, unter Dardai hatte, das ist jetzt, wir spielen weiß Gott nicht den schönsten Fußball der Welt, aber unterm Strich wird alles gut, ne? Wir sind sicher. So ein Grundverständnis, macht sich dann schon jetzt bei mir breit, ne? Wobei tatsächlich, naja, so weit sind wir noch nicht. In der Schlussphase gab es ja dann doch noch einen Schlag in die Kniekehle erstmal, ne? Aber bleiben wir mal in der Chronologie erst.
Vielleicht kann man ja nochmal sagen, dass man in der ersten Halbzeit, wie ich finde, einfach auch kein wirklich schönes Fußballspiel gesehen hat. Also als Fußballästhet, ich habe mich durch die ersten 45 Minuten etwas gequält. Das hatte für mich zwei Ursachen. Erstens war es tatsächlich, dass Braunschweig gut gestanden hat. Die haben eine gute Abwehrleistung gemacht. Die haben sehr kompakt gestanden. Und Hertha fehlte es an Kreativität, diesen Ball wirklich mal nach vorne durchzustecken. Es gab teilweise so eine Tempo-Gegenstöße, wo man dachte, oh, jetzt hat Hertha das Feld vor sich. Jetzt können sie eigentlich ihre Schnelligkeit ausspielen. Und das haben sie eigentlich die ganze Zeit sehr kläglich vergeigt, manchmal schon der erste Pass ungenau kam. Und wenn ich jetzt mal so überlege, dass Braunschweig in der 8. Minute diese Riesenchance hat, in Koa hieß der ja, der da völlig freistand vor dem meines Erachtens leeren Tor, das hätte eigentlich schon das 0-1 für Braunschweig sein können. X-Goals zur Halbzeit 0,32 für Hertha und 1,03 für Braunschweig. Also die Menge der Chancen, die Güte der Chancen. Für mich war Braunschweig in der ersten Halbzeit tatsächlich das bessere Team, weil sie die besseren Chancen hatten. Und ich war eigentlich froh, dass wir nicht mit einem Rückstand in die Pause gingen. Und das, da fasse ich, da hebe ich, nehme ich das jetzt so ein bisschen an, wie ihr das gesagt habt. Ich glaube, die alte Hertha wäre in diese Halbzeit mit dem Rückstand reingegangen. Da hatten wir das notwendige Quäntchen Glück und die notwendige Unfähigkeit von Braunschweig. Die stehen halt nicht umsonst da unten. Die machen ihre Chancen nicht, die spielen nicht effektiv und lassen nachher dann doch so ein Tor rein. Die haben sich selber eigentlich um eine gute Leistung in der ersten Halbzeit betrogen. Als Braunschweiger hätte ich mich wahrscheinlich zur Halbzeit gefragt, warum führen wir eigentlich nicht? Wir hatten das Quäntchen Glück, dass es 0-0 stand. Und ich war eigentlich froh, als die erste Halbzeit vorbei war.
Man muss sich so ein Glück auch erarbeiten. Ich lege auch gerne 5 Euro ins Phrasenschwein dafür. Aber das ist so, man hat das Gefühl in den letzten Spielen oder eben auch seit viele von den Kranken oder Verletzten wiedergekommen sind, dass sich da eine Mannschaft gebildet hat. Man sieht das, wie die Defensivaktionen abklatschen. Ich sage nur, der Hechtkopfball von dem alten Bock, wie Leitl ihn nannte, von Leistner.
Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Toni.
Das war einfach, das zeigt so. Und da ist wirklich, man hat das Gefühl, dass im Moment jeder für jeden da ist. Die schmeißen sich in die Schüsse rein. Und wenn sie mal doch nicht dich reinschmeißen, dann hält für mich mittlerweile der Spieler der Saison bis jetzt, dann hält Chuck Ernst das mit irgendeiner Glanzparade. Das war gestern nicht nötig, weil die Braunschweiger das Tor nicht getroffen haben. Aber und das, glaube ich, daran liegt so ein bisschen, dass im Moment auch die Spiele zu null gewonnen werden. Ich glaube, wenn man sich mal genau anguckt, hatten in vielen Spielen hatte der Gegner auch viele, viele Chancen, auch mal ein Tor zu machen. Aber eben durch unbändigen Kampfgeist hinten und auch den Torwart und so weit dadurch und natürlich auch Quäntchen Glück, klar. Schafft Hertha es eben zu null. Ich habe gelesen, dass es das erste Mal in der Geschichte ist von Hertha, dass sie 5 Spiele hintereinander zu null gewonnen haben. Also in der Bundesliga-Geschichte oder Zweitliga. Und das ist schon sehr beeindruckend, wenn ich gehe noch ein bisschen länger hin als Magnus zu Hertha und habe ja auch die wirklich sehr guten Saisons gemacht, aber mitgemacht. Aber das habe ich, da konnte ich mich auch nicht dran erinnern. 5 Siege, ja, das ist schon. Das gab es bestimmt auch mal, also wobei es auch 24 Jahre her, habe ich gelesen. Also es war auch, ist jetzt auch nicht passiert, jetzt auch nicht jede Woche. Aber das glaube ich. Und dann, wie gesagt, und diese erste Halbzeit war für mich, warum hast du gefragt? Ja, ich kann es natürlich nicht erklären, außer das ist halt Hertha. Das ist meine Erklärung. Ich weiß nicht, wie es Fans in Bremen, Braunschweig, Nürnberg und weiß ich wo geht, kann ich nicht sagen, aber das ist für mich Hertha. Also es ist so, wenn gestern das Spiel gewesen wäre im keine Ahnung, im Sommer, 60.000 im Stadion, blauer Himmel und alles ist angehört, Hertha das zu 100% verloren. Und so ist es halt schön kalt gewesen, wobei ich nicht gefroren habe, muss ich sagen, aber es war schön kalt und es war eben nur, also im Stadion waren vielleicht 35.000, auch wenn es offiziell 42.000 waren, und das war alles eben nicht alles angerichtet für einen Hertha-Sieg und deshalb haben sie ausnahmsweise mal den Gegner nicht aufgebaut und das war doch, ist doch auch schön, wenn es mal nicht geht.
Ja, absolut. Also irgendwie machen wir hintenrum wirklich einiges richtig. Und diese Feststellung mit den X-Goals und so weiter und dass wir ganz schön Glück gehabt haben, das war ja zuletzt in manchen Spielen, ich glaube Hannover war so ein Spiel, ne? Wo die sich heute noch fragen, glaube ich, warum sie 3-0 verloren haben. Da war das irgendwie ähnlich und also liegt dem doch offensichtlich auch ein Muster zusammen. Ob man jetzt hier das alte Wort bemüht, ne, immer Glück ist auch können oder so, aber irgendwie ist da schon ein anderer Zug drin.
Ich kann das gar nicht fundiert begründen, aber ich glaube, dass diese Siegesserie die Hertha-Spieler schon die haben Selbstvertrauen getankt, denn ich hatte immer den Eindruck, dass die an den Sieg glauben und irgendwo die Kaltschnäuzigkeit haben, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Und Grundlage dafür war natürlich finde ich, einfach eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Hertha war für mich in der zweiten Halbzeit das bessere Team. Dieses Tor von Winkler, das war für die Partie eigentlich der Dosenöffner. Eigentlich auch ganz komisch zustande gekommen. Rehse ist ja ziemlich weit außen und flankt einen Ball. Das war ja eigentlich keine scharfe Flanke, der war ja ewig in der Luft.
Winkler, 2 Jahre in der Luft.
Winkler steht da umgeben von 2 Gegenspielern und eigentlich müsstest du sagen, es gibt eigentlich gar keine Chance, dass Winkler da rankommt. Und da hat Braunschweig, also bei allem Lob für Rehse und Winkler, dass sie das Tor gemacht haben, aber eben auch furchtbar geschlafen. Also dass, wenn Ball so lange in der Luft ist, wenn du 2 Gegenspieler um dich herum hast und du machst trotzdem das 1-0, dann hast du offensichtlich die Qualität, um so ein entscheidendes Tor zu machen. Denn auch danach, Hertha hatte dann Chancen, Hertha war drückend, so bis zur, ich sag mal, 60. Minute roch es eigentlich danach oder bis zur 64., 69. Minute, dass Hertha noch das 2-0 macht. Sie haben es dann nachher verwaltet. Ich finde, Braunschweig ist dann durch sehr viele Fouls aufgefallen. Die können meines Erachtens glücklich sein, dass sie mit 11 Mann vom Platz gegangen sind. Und eigentlich, es wurde dann nochmal unnötig spannend zum Schluss, weil 1-0 halt immer ein knappes Ergebnis ist. Vor allem dieser gepfiffene Elfmeter, ich glaube, da sind wir alle zu erschrocken und zusammengezuckt. Hattet ihr gleich gesehen, dass das kein Elfmeter sein kann oder war euch das nicht klar?
Trotz nagelneuer Brille, mit der ich jetzt endlich wieder die Rückennummern lesen konnte.
Das hilft.
Keine Chance. Also war tatsächlich das erste Mal mit der neuen Brille. Es war ein Haarerlebnis. Aber nee, bei den Nuancen, die teilweise gepfiffen werden, konnte ich dazu nichts sagen. Aber es war zunächst das Gefühl, da ist sie wieder, meine alte Hertha. Mhm. Sich jetzt den Sieg abgeben, kurz vor Abpfiff. Aber es ging ja zum Glück gut.
Ich habe ein bisschen besser gesessen oder sitze ein bisschen besser in Block 6-2 neben der Pressetribüne. Und wir haben alle sofort gesagt, den muss er zurücknehmen. Das kann nicht sein. Weil wir haben genau gesehen, wie er sich zur Seite dreht. War Winkler oder ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, es war Winkler. Wie er sich zur Seite dreht, Gechter, der Arm ist komplett angelegt. Das sieht man ja häufig oder eigentlich immer mittlerweile, wenn außen jemand flanken will und der Verteidiger steht schon im Strafraum, dass er die Hände hinter den Rücken macht. Und der Spieler hat sich weggedreht wenn das ein Elfmeter ist, die Elfmetersachen braucht man sich nur Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs anzugucken. Das ist Elfmeter und Hand und Abseits sind ja seine, und VAR generell sind ja seine Lieblingsthemen. Übrigens gibt's, entschuldigt, wenn ich jetzt abschweife, aber das neue Wort von Zeigler ist ja Knappseits. Also wenn es sozusagen diese 2 Millimeter sind, wo du diese Linien eigentlich auch ein Pixel nach links schieben könntest, dann wäre es kein Abseits und umgekehrt. Gut. Also für uns war relativ klar, dass er den zurücknehmen muss. Aber auch wir kennen ja Hertha und Herthas Schiedsrichterglück. Es kann ja auch sein, dass er sagt, nö, machen wir trotzdem. Und das ist eben genau das Problem, dass dann, wenn du deine Chancen, deine Konterchancen, die du vorher hattest, nicht nutzt, nicht gut zu Ende spielst, sagen wir mal, dann kann eben so genau so eine blöde Szene, kann halt immer passieren, ja. Oder früher gab es dann halt irgendeinen Glücksfernschuss nach einer Ecke durch 7 andere Spieler durch und so weiter und sowas. Sowas passiert da nicht. Und ja, ich wollte noch zu dem Tor was sagen. Es war einfach, also es war so eine, eigentlich keine typische Reseflanke, weil er hat abgedreht und hat aus dem Halbfeld so geflankt. Aber dafür, er hatte, das sieht man in der Kurzform, Kurzfassung vom Spiel, habe ich mir heute Morgen nochmal angeguckt, der hatte im Umkreis von 10 Metern Platz. Dein Gegenspieler hat gedacht, naja, ich bleib mal hier stehen, falls er jetzt wieder einen Sprint ansetzt. Und er hat eben die Klasse dann doch, auch wenn er vielleicht nicht so viele Tore macht wie letztes Jahr, aber er hat eben die Klasse, einen Ball auf eine plus minus einen halben Meter zu flanken. Und das wusste anscheinend Winkler, wo der hinkommt. Und im Stadion sah es erst so aus, als ob der Ball haltbar ist, aber er war überhaupt nicht haltbar. Und er macht sich ein bisschen Platz mit dem Arm, aber jetzt auch nicht mal ansatzweise Elfmeter würde, Freistoß nötig, sondern das war einfach richtig gutes Kopfballtor nach einer fantastischen Flanke von Reese. Auch wenn natürlich normalerweise bis zur Grundlinie und dann scharf reinflanken natürlich viel besser ist, sagt man, aber das war, fand ich richtig gut, obwohl es aus dem Nichts kam, das Tor. Also man hatte bis dahin noch die 10 Minuten nach der ersten Halbzeit waren eigentlich ähnlich wie die erste Halbzeit. Ja, und aber es wurde dann eben ja besser und Hertha hat sich den Sieg dann nochmal verdient, wobei, wenn man ganz ehrlich ist, die Braunschweiger aufgrund der Chance in der ersten Halbzeit eigentlich auch einen Punkt verdient hätten.
Ja.
Gar nicht.
Auch rein. Warum nicht?
Niemals. Weil wir härter sind, deswegen. Einfach ja, aus
prinzipiell stimme ich dir ja zu. Prinzipiell stimme ich dir zu.
Ja. Nee, einfach nur Quatsch, Rumgeunke. Ich verstehe, was du meinst. Und wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, wie gesagt, aber das war, bin ein bisschen Kopfschütteln und gestern am Rondell noch gestanden und wirklich das dominierende Gefühl war, wir gewinnen jetzt auch die Kackspiele.
Ja, ich glaube
richtig. Und das gibt auch große Hoffnung fürs nächste Spiel in Kiel, weil zum Anfang der Saison haben wir ja die Kackspiele auch dann immer alle verloren. Und dann wurde natürlich auch noch mehr auf die Mannschaft draufgehauen. Jetzt gewinnt man so eine Spiele. Und jetzt kommt dann nach einem schlechten Spiel kam ja meistens ein gutes. Also freuen wir uns doch einfach auf Kiel. Ist doch schön.
Ja, also ich denke, das ist auch die Botschaft von diesem Spiel, dass Hertha eben auch mal ein nicht gutes Spiel gewinnt, mit dem Quäntchen Glück, was du brauchst. Und das schiebt uns ja vor allem wieder an die Aufstiegsränge. Und das ist erstmal schon mal ein besseres Gefühl. Nichtsdestotrotz sind euch denn nochmal einzelne Spieler aufgefallen, wo ihr sagen würdet, ja, die haben ein bisschen rausgeragt, im Positiven wie im Negativen. Ich würde ganz gerne tatsächlich Winkler erwähnen, der bei Hertha ja phasenweise irgendwie völlig neben sich stand, der eine gute Saison spielt und für den es mich wahnsinnig freut, dass er dieses Tor da gemacht hat gestern. Und deswegen war für mich Spieler des Spiels, auch wenn man natürlich sagen muss, dass Ernst jetzt so oft ohne Gegentor geblieben ist und so eine hervorragende Saison spielt, muss man natürlich auch erwähnen, aber das waren so meine beiden persönlichen Favoriten in diesem Spiel.
Verstehe ich. Und ja, was Toni gerade in der Schlussphase, ne, wieder durch die Gegend flog und mit seinem rausgeschädelt hat, das fand ich schon sehr auffällig. Wobei er gestern nicht mal geblutet hat, ne? Ich habe mich auch gefragt, was gestern nicht stimmte.
Das war sehr komisch, das war auch genauso. Nee, es war aber auch komisch, dass Seevolk reinkommt und keine gelbe Karte kriegt. Also es war gestern kein typisches Hertha-Spiel.
Ja, da hast du wohl recht. Ich fand tatsächlich, aber ich wurde dann prompt widerlegt, ne? Ich habe noch den einen oder anderen Videoschnipsel zum Spiel im Nachhinein gesehen. Ich fand tatsächlich Karbovnik am Anfang mit am auffälligsten. Der ist unheimlich viel und weite Strecken mit dem Ball gegangen und er endet meist etwas unglücklich, aber ich kann es nicht weiter begründen. Ich finde es irrsinnig ästhetisch, wie den laufen zu sehen mit dem Ball. Das macht mir einfach Freude. Das finde ich super elegant. Es kam nicht so viel bei rum, aber er hat wirklich sehr viele Bälle gefordert und das habe ich bei ihm auch schon anders gesehen.
Ja, ich fand das positiv, so richtig positiv, außer bei Winkler gebe ich dir recht, ich könnte auch nicht Ernst als positiv gestern sehen, weil er hat nichts zu tun gehabt. Der hat 3 halbe Rückgaben gehabt und 5 Flanken oder so. Da war jetzt nichts bei, wo ich sagen würde, Weltklasse, was bei den anderen Spielen ja wirklich teilweise komplett anders war. Da hat er ja gehalten wie ein junger Gott. Wenn man jetzt das auf die Saison sieht, wäre Ernst für mich auf jeden Fall der Spieler der Saison. Schon alleine aus dem Grund, aus welcher von welcher Seite er kam oder so, da war ja doch immer ein bisschen, naja, und so, und auch seine Spielverzögerung teilweise und. Aber diese Saison ist ja wirklich absoluter, großartiger Rückhalt. Und über Leistner braucht man eigentlich auch nicht reden. Also der haut die Dinger wirklich raus. Und ja, dass er nicht geblutet hat, ist, rechnen wir ihm mal heute positiv an. Er muss ja nicht immer mit Toban spielen. Und mir sind sonst eigentlich eher Spieler so ein bisschen negativ aufgefallen. Aber das lag eben auch daran, dass die ganze Mannschaft nicht so einen Zug hatte irgendwie. Und da waren dann halt mal so, zum Anfang hat zum Beispiel Dardai massive Fehler gemacht und auch sonst so ein paar Stellungsfehler ich erinnere mich an so einen Ball, der war bei uns auf der Seite, der trumpft einmal auf und der Spieler, ich weiß nicht, wer es war, ob Gechter oder wie, der macht eine Pirouette und dreht sich um, und obwohl er eigentlich am Ball gewesen wäre, es hat dann der Gegner den Ball und. Also da waren so ein paar so eine Szenen, auch Seguin war teilweise unglücklich und also wie gesagt, aber das, ja, das ist dann letztendlich egal, wenn dann das Ergebnis doch stimmt und man sagen kann, Arbeitssieg oder schmutziger Sieg oder wie auch immer du es bezeichnen willst, und abhaken und nächste Woche geht's neu los. Ja. Ist besser, als wenn man eine Woche drüber diskutiert, warum sie das Ding jetzt in der 90 plus dritten Minute noch verloren haben.
Mhm. Ja, aber tatsächlich ist Toni Leistner, ich meine, an seinem Einsatz und seinen Qualitäten hat niemand gezweifelt, ne? Aber der stand ja doch schon auch vor einigen Spielen in der Kritik. Zu alt, zu langsam, Defizit in der Spieleröffnung und so weiter, ne? Wie sich da jetzt auch das Bild gewandelt hat, was meines Erachtens sehr viel mit der Rückkehr von Linus Gechter zu tun hat. Der jetzt auf rechts spielt, ein bisschen zähneknirschend, aber doch, finde ich, mit beachtlichem Erfolg. Und ich bin wirklich schon immer ein tierischer Linus Gechter-Fan. Weil eigentlich kann der alles. Ja, der kann sich im Angriff einschalten, ist kopfballstark, kann super Pässe spielen, ist kein schlechter Techniker. Das finde ich eigentlich auch noch so bemerkenswert. War jetzt gestern nicht so stark, aber diese beiden Personalien, Toni Leistner und Linus Gechter, kann man, finde ich, nicht komplett voneinander trennen jetzt in der derzeitigen Phase.
Ich fürchte, dass es überhaupt schwer werden wird, sowohl Ernst als auch Gechter behalten, wenn die weiterhin ihre Leistung bringen wie bisher. Die werden ein Interesse wecken, was Hertha eigentlich, wo sich Hertha nur verteidigen kann, indem sie selber aufsteigen, fürchte ich.
Das wäre die beste Lösung.
Man weiß es nicht. Man weiß es. Ja, man weiß es nicht. Man hat auch schon vor Saisons auch gesagt, naja, Rehse bleibt sowieso nicht. Der ist ja schon in der Winterpause. Letztes Jahr war er halb weg, haben alle gesagt. Oder ein Cuisance oder wer auch immer. Ich weiß es nicht genau. Es kommt immer auch ein bisschen darauf an, was die Leute, also die einzelnen Spieler dann hier auch haben, also von dem Verein haben, von der Stadt haben und so weiter. Natürlich, wenn ein Erstligist kommt, ich meine, das haben wir bei Fluppe gesehen, wenn man dann nach Hoffenheim geht oder wo ist er? Ja, ist noch Hoffenheim, ne? Dann verdient man halt mal eben das Doppelte, ja? Das muss man sehen, die haben auch nur ein paar Jahre. Die verdienen zwar dann so viel wie keiner von uns im ganzen Leben, also ich jedenfalls nicht, aber trotzdem kann man das verstehen, dass die dann eben auch einfach wechseln. Aber also man muss mal abwarten. Und gerade bei Torhütern bin ich mir gar nicht so sicher, weil es gibt ja doch verdammt viele gute Torhüter in Deutschland. Also das ist, ja, bei Gechter Innenverteidigung, klar, der kann sicherlich was werden. Ich meine, ein Brooks, den wir ja eigentlich nicht besprechen wollten, ist ja auch von Hertha weg und war ja auch ein eigentlich sensationeller Innenverteidiger.
Ja. Ja. Naja, aber generell wäre es mal schön, tatsächlich auch in dem Kader, im Stil, in der eingespielt hat, jetzt, wo wir mal im Flow sind, nicht eine weitere Umbruchsaison. Ne? Es ist ja gefühlt, die letzten 10, 15 Jahre war ja jede verdammte Saison eine Umbruchssaison, und die sind Leistungsträger, Achsen, dann transferbedingt oder verletzungsbedingt irgendwie weggebrochen. Und das wäre wirklich sehr schön, wenn man den Kern mal länger beisammenhalten könnte. Ne?
Ja, aber du hast immer unzufriedene Spieler, die denken, ach, ich bin doch eigentlich genauso gut wie der, warum spielt der jetzt? Also ich sag mal jetzt so, Schuler Gröning. Ja, in Gröning kommt dann in der 65. oder wann das war, und sagt sich, schlechter als Schuler bin ich auch nicht. Und so, und so eine Leute hast du dann immer, die dann sagen, na gut, wenn ich dann zu der und der Mannschaft gehe und da mehr oder weniger eine Stammplatzgarantie habe, dann wechsle ich lieber, weil ich lieber spielen will oder so. Also deshalb wird sich immer viel tun im Kader. Mal mehr, mal weniger. Und man kann auch mit so ein paar Ergänzungen oder Ersetzungen kommt man normalerweise auch gut klar. Wichtig ist, dass der Kern bleibt. Und das finde ich immer wichtig, dass der Kern bleibt und dass ich es immer auch sehr schön finde, wenn viele, viele junge Eigengewächse spielen. Es sind ja doch auch ein paar, die jetzt schon länger bei Hertha sind, also auch schon seit Jugend oder Junioren, und das freut mich dann auch immer. Also
wärt ihr meiner Meinung, dass Hertha sich zwar im Moment etwas gefangen hat, aber natürlich gemessen an den eigenen Zielen, Aufstieg, für viele ja auch Aufstiegsfavorit, natürlich das erstmal noch beweisen muss, dass es so ist. Wir haben im Moment gemerkt, dass wir offensichtlich eine ganz gute Bank haben. Wir haben den Eindruck, dass da viele Ersatzspieler oder Bankspieler auch die Spieler auf dem Platz gut ersetzen können. Nichtsdestotrotz, Axel, du hattest das gesagt, wenn man wirklich aufsteigen will, dann musst du in allen Mannschaftsteilen überdurchschnittlich sein. Sonst funktioniert das nicht. Und ich hatte das schon mal gesagt, ich glaube, und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich die in diesem Spiel eher als schwächer gesehen habe. Gröning und Schuler sind mit der Leistung, die sie bringen, keine Stürmer, mit denen du aufsteigst. Das sind keine 15-Tore-Stürmer, also Stand jetzt nicht. Und Kovnatski hätte in diese Rolle reinwachsen können. Er war ja gerade am Anfang, sich so ein bisschen mit seinen zwei Toren so ein bisschen zu verbessern. Ich fürchte, dass wir da nicht so eine starke Bank haben wie an anderen Stellen, wie auf der Sechserposition zum Beispiel. Auch wie in der Abwehr, meine ich im Moment. Und ich bin mir nicht sicher, ob das reicht für einen Aufstieg am Ende der Saison. Da muss unheimlich viel ineinander greifen. Da musst du von weiteren Verletzungsproblemen verschont bleiben. Da musst du gucken, dass du das Momentum halten kannst. Da musst du gucken, dass du im Sturm nachlegst. Also ich finde es spannend. Ich finde es schön, dass es sich jetzt besser entwickelt hat. Aber ich kann noch keine, wir sind noch keine sichere Bank hier unbedingt, um den Aufstieg mitzuspielen. Ich glaube, wir entwickeln uns dahin, aber ich sehe uns noch nicht als Aufstiegsfavorit.
Nein, das wäre auch tatsächlich relativ vermessen. Also ich sag mal, der Anfang der Rückrunde, ne? Nach dem Rückspiel gegen Gelsenkacken sind wir schlauer. Ich finde es toll, die Serie, die wir jetzt hingelegt haben, war übrigens tatsächlich, wurde mir neulich auch zugeflüstert und habe ich geschaut, das stimmte, der 1. FC Köln im letzten Jahr, ne? Die sind tatsächlich ähnlich in die Saison gestartet wie wir dieses Mal und haben zu einem ähnlichen Zeitpunkt angefangen zu punkten und das fällt von hinten auf zu blasen. Aber wie du sagst, es steht auf wackeligen Füßen. Schlüsselspieler, die wieder ein Wehwehchen haben, trotz der besseren Kadertiefe jetzt, werden wahrscheinlich auf Dauer schwer zu kompensieren sein. Und die Saison ist noch lang. Also einfach den Moment genießen erstmal und im Frühjahr, da können wir dann sehen, wo es wirklich hingeht.
Ja, man muss auch sehen, dass es nicht so wie früher in den Saisons so glasklare Aufstiegsfavoriten gibt. Es gibt eigentlich gar keinen glasklaren Aufstiegsfavoriten. Klar, so Mannschaft Elversberg wundert mich total. Ja, also was die hier in der Liga gespielt haben, war wirklich sehr überzeugend. Pokal dann zum Glück nicht, aber in der Liga. Es gibt so viele Teams, die da noch mitmischen können, weil es ja eben auch alles noch sehr, sehr kurzfristig, sehr, sehr kurz in der Saison ist. Also ungefähr ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel um. Also es gibt so viele Teams, die da noch nach oben rutschen können. Und man sieht ja, wie es bei Hertha geht. Ein paar Spiele gewinnen, dann bist du oben dran. Also ich sehe gar keinen Aufstiegsfavoriten. Auch nicht Paderborn und Schalke, die da schon ein bisschen weiter vor sind. sehe ich eigentlich nicht als Aufstiegsfavoriten. Die werden sicherlich da oben mitspielen, aber es gibt eben auch noch viele andere Teams, die da mit, und es gibt keinen. Und Hertha, in meinen Augen, wenn Hertha so weitermacht, sie werden jetzt nicht alle Spiele gewinnen, dann steigen sie auf, ist klar. Aber sie werden sicherlich oben mitspielen. Und wenn man das so sieht, dass sie doch jetzt zumindest an der Relegation sehr dicht dran sind, dann ist das doch schon mal schön und mehr, als wir vor 6, 8 Wochen gedacht haben, ja. Da haben wir, also ich habe eher nach unten geguckt und dachte, na, lass uns mal 40 Punkte holen und dann können wir gucken. Das ist jetzt, die Angst ist jetzt schon vorbei im Prinzip.
Also ich habe es schon als Erfolg gesehen, wenn es Hertha gelänge, bis zur Winterpause deutlichen Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten oder zu bekommen, dann war das nach dem anfänglichen Verlauf der Saison eine gute Entwicklung und dann kann ich frohen Mutes in die Winterpause gehen.
Genau.
Ja. Ich würde gerne das Thema Spiel erstmal beenden und auch so das Resümee dazu. Ist das vielleicht für euch in Ordnung? Ich glaube, wir sind auch schon irgendwo bei 1,5 Stunden oder gehen auf die 1,5 Stunden zu. Ich würde jetzt sagen, wir haben ja noch genug Themen, würde ich ganz gerne abschließen. Ist das für euch okay?
Na klar.
Jo.
Okay. Dann. Ja, ich kann das ja vielleicht nochmal sagen, diese Mitgliederversammlung am Samstag der letzten Woche, es war für mich geplant, dahin zu gehen, und es war auch geplant, dass wir am Tag danach eine Folge dazu aufnehmen, und es stand auch zu dem Zeitpunkt schon fest, dass es die letzte Folge des Exilhartaner-Podcasts sein würde. Was dann passierte, war dann alles ein bisschen ungeplant, und das betrifft sowohl den Verlauf der Mitgliederversammlung selbst, oder zumindest unerwartet ist vielleicht das bessere Wort, als auch die Aufnahme am nächsten Tag, die wir dann einfach absagen mussten, weil ich ein bisschen unpässlich war. Und vielen Dank nochmal, dass wir das, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, aber dass wir das jetzt heute dann doch nachholen können, um auch für diesen Podcast da eine angenehme letzte Folge nochmal zu haben. Und wie ich gerade auch sehe, eine mit Sicherheit auch lange letzte Folge. Ich versuche es mal ein bisschen runter zu rattern. Die Mitgliederversammlung ist ja jetzt nicht ganz neu. Es gibt genug Zeitungen, Postcards und anderen Hertha-Content, mit dem man das schon besprechen konnte. Ich versuche es mal ein bisschen zu reduzieren. Gib mir mal ein kleines Solo. Ich habe zwei Anliegen noch. Ich möchte erstmal ganz herzlich den André in Essen grüßen. Der hatte bei der Mitgliederversammlung neben mir gesessen. Mit dem hatte ich ja schon mal eine Folge beim Exilhartaner-Podcast gemacht. Ich weiß auch, er ist gut nach Hause gekommen. Und danke, dass du bei mir warst und mir seelisch das Händchen gehalten hast an diesem für mich doch sehr enttäuschenden Tag. Dann, ich bin auch mal angesprochen worden. Und zwar hatte ich glaube, in den Podcast-Folgen wiederholt mal von einem Pärchen erzählt, das den Urlaub in Dubai verbracht hat und aufgrund des Exilhartaner-Podcasts den dortigen OFC und den Hertha-Stammtisch in Dubai besucht hat. Und ich glaube, ich habe die ein, zweimal das Dubai-Pärchen oder so ähnlich genannt. Und ich habe sie bei der Mitgliederversammlung getroffen, und sie haben also nochmal darauf bestanden, dass sie ja eigentlich aus Neukölln sind. Und das wollte ich jetzt einfach auch nochmal klarstellen. Also ich will da die Seele von keinem Neuköllner oder von keiner Neuköllnerin verletzen. Also ganz liebe Grüße nochmal an euch. Wir haben uns nochmal nett unterhalten können und freue mich immer, euch zu treffen. Und ja, danke einfach nochmal, dass ihr mir das damals erzählt habt, und nett, dass wir uns nochmal getroffen haben. Was übrigens auch für ganz, ganz viele Leute geht, die ich jetzt hier nicht erwähne, seht's mir da bitte nach. Wenn ich da jetzt alle erwähne, dann dauert diese Folge, das sprengt den Rahmen, das kriege ich nicht mehr hin. Diese Mitgliederversammlung, ich glaube, so die wesentlichen Fakten kann man ganz gut zusammenfassen. Knapp 1500 Stimmberechtigte, der Antrag zur hybriden Mitgliederversammlung ist deutlich gescheitert, der wurde deutlich abgelehnt, 179 Mitglieder stimmten dafür, die Mehrheit eben deutlich nicht, dass vor allem der Antrag zum Streaming der Mitgliederversammlung ebenfalls deutlichst abgelehnt worden. Die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden wird künftig direkt durch die Mitgliederversammlung gewählt. Mitgliederzahl ist inzwischen bei über 60.000. Huschen hatte nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass wir in den letzten Jahren 500 Millionen an Verlusten gemacht haben. Und Ziel sei es, dass man in 5 Jahren schuldenfrei sein will. Man hat sich nochmal zur Nordic Bond Anleihe geäußert. Das hatten wir hier aber schon mal drüber geschrieben und uns hier schon mal drüber unterhalten. Da konnte man aber noch keine Details nennen, weil die Annahmefrist erst am 28. November ist, also in der Zukunft. Also man kennt sozusagen das Feedback der bisherigen Anleihe-Eigentümer nicht. Das wird man dann Ende November, wird man da sicherlich nochmal mehr zu erfahren. Das letzte Geschäftsjahr, muss man auch nochmal deutlich sagen, ist mit 15 Millionen Euro Verlust abgeschlossen worden. Wir haben ein negatives Eigenkapital und ich glaube, ja, der Gewinner dieses Tages, das konnte ich leider allerdings nicht sehen, war tatsächlich Peter Görlich mit seinem Auftritt. Rhetorisch geschliffen, habe ich mir hier so schön aufgeschrieben, sehr zielorientiert. Ich glaube, es gab Standing Ovations und er hatte ein Motto genannt, Lust auf Leistung, hat seine Rede ja frei gehalten, hat nicht abgelesen, etwas, was ich mir in dieser Form so von Bobic und von Preetz nicht so vorstellen kann. Ja, beeindruckender Auftritt, muss man schon sagen. Ein guter Verkäufer, ein guter Redner. Ich habe mir nochmal ein, zwei Zitate rausgesucht, die ich interessant fand von ihm. Er hatte unter anderem gesagt, an der einen oder anderen Stelle werden wir uns von Liebgewordenen trennen müssen. An der einen oder anderen Stelle werden wir Dinge neu denken und zwar radikal neu denken. Und das bedeutet, dass wir offen sind, offen für Neues. Und er erwähnte dann noch eben, dass dazu gehört, Dinge und sich selbst hinterfragen. Er hat dann später nochmal auf die Spielerentwicklung und Trainerentwicklung hingewiesen, dass das im Fokus ist. Und er meinte damit nicht nur die fachliche Entwicklung, sondern auch die menschliche Entwicklung. Also starker Auftritt, denke ich mal. Es gab dann noch vielleicht eine Sache, die, glaube ich, viele nochmal berührt hat, ganz zum Ende. Und ich verstehe nicht, warum das so versteckt gemacht wurde, als ich denke mal, die Hälfte der Mitglieder schon weg war, hat man dann noch gesagt, dass man die Mitgliederrabatte abschaffen wird. Ja, jetzt habe ich so viel zusammengefasst. Habt ihr noch eine persönliche Note, wo er sagt, was ist mir aufgefallen, was hat mich berührt, was war mir wichtig bei dieser Mitgliederversammlung oder fiel euch das jetzt schwer nach einer Woche?
Nö, also ich verstehe, dass du da frustriert bist wegen der Abstimmung zur hybriden Mitgliederversammlung. Ich finde das schade, verstehe die Einwände auch nur bedingt, weil wenn sich Leute hinstellen, das waren ja immer, der neue Versammlungsleiter hat ja gesagt, dass man sich nicht wiederholen soll, das hat nicht so ganz geklappt, weil es haben irgendwie alle gesagt, ja, man ist ja eine Familie und man, das ist so ein Treffen hier und wenn ich dann hier bin, dann habe ich die eine Frau getroffen und das hätte ich nicht. Das hat ja nichts mit der hybriden Mitgliederversammlung zu tun. Der kann ja trotzdem hingehen und die Frau treffen. Aber gut, das war so, die Argumente fand ich nicht sehr schlüssig. Aber wenn die Leute das nicht wollen in der Mehrheit, dann wir leben in einer Demokratie, das finde ich schön. Und dann wird es eben so abgestimmt. Was ich sehr schade fand, ist, dass auch das Streaming nicht erlaubt wird, weil das eben auch nochmal, ja, eigentlich noch eine Öffnung für Mitglieder ist und nicht eine Restriktion für Leute, die dann vor Ort sind, sondern es ist nochmal eine Öffnung für die anderen 57.000, 58.000, die nicht da sind. Oder wenn man eine volle Mitgliederversammlung ist mit 4.000, also mittlerweile dann 56.000, die nicht da sind. Aus unterschiedlichsten Gründen. Natürlich gibt es auch Leute, die in Laufweite von der Mitgliederversammlung wohnen und nicht hingehen, weil sie nur den Rabatt für die Dauerkarte haben wollten. Klar, aber jemand, der irgendwo sitzt und oder liegt, weil er krank ist oder was auch immer oder jemand pflegen muss oder sonst. Also es gibt viele Gründe dafür, weshalb man aus meiner Sicht wenigstens dem Streaming hätte zustimmen können. Und mit den Mitgliederbeiträgen und dass die Mitgliederrabatte, dass die jetzt sozusagen abgeschafft werden, das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Jahre. Ich habe mich massiv darüber geärgert, dass zum Beispiel die BVG nicht mehr dabei ist. Vor 2-3 Jahren wurde es einfach abgeschafft mit der Dauerkarte. Das war für Hertha wohl, wenn ich es richtig weiß, 1 Euro pro Spiel. Es ist für mich, sind es 2 Kurzfahrttickets, für andere sind es mehr. Also für mich sind es ungefähr bei den 17 Heimspielen 70 Euro Dauerkartenerhöhung. So, Und ich hätte es gut gefunden, wenn Hertha zum Beispiel gesagt hätte, wir bieten beides an. Wir bieten eine Dauerkarte an für, also mit BVG, für die Leute, die sozusagen keine Karte haben für die BVG. Für die bieten wir das an und nehmen eben diese 17 oder 20 Euro mehr und die anderen kriegen ihre Dauerkarte zum vergünstigsten Preis, weil sie ja selber eine BVG-Karte haben. Das fand ich schon mal schade. Und dann, ja, jetzt mit den Rabatten, ich bin ja nicht Mitglied geworden, weil ich mir dann Pulli-Bill ja kaufe. Ich kaufe sowieso nicht so viel Zeug. Und das wird dann eben noch ein bisschen weniger. Aber auch sonst, so bei der Mitglieder, es werden immer wieder Sachen abgeschafft. Das erinnert mich so an eine Firma, wo ich gearbeitet habe, wo dann Geld gespart werden musste im Millionenbereich und die haben dann damit angefangen, dass die Getränke nicht
Warte
mehr
mal,
kostenlos
ganz kurz, ich glaube, der Magnus ist gerade rausgeflogen.
Ich bin wieder da. Ich bin gerade wieder da. Es hat einen Knall getan und ich war raus.
Okay, Axel, kommst du wieder rein? Ich wollte natürlich, wenn er einfach rausfliegt, wenigstens was sagen.
Ja, alles gut. Ich bin auch mehr oder weniger durch. Wie gesagt, ich bin nicht Mitglied, weil ich da Rabatte auf Klamotten kriege. Die Rabatte auf die Dauerkarte, die werden ja ersetzt, weil ich jetzt ab diesem Jahr Rentner bin. Das heißt, dann kriege ich auch da wieder meine Prozente letztendlich. Aber wie gesagt, so ein paar Sachen. Ja, dann früher gab es noch das Essen und das Catering umsonst bei der Mitgliederversammlung. Es gab noch einen Schokoladenweihnachtsmann bei der Mitgliederversammlung. Das sind alles Sachen, die abgeschafft wurden. Und wo ich immer denke, so ein, ja, das ist schon okay, aber wie viel spart man dadurch jetzt? Was kosten 1500 Schoko-Weihnachtsmänner im Einkauf? Und ist es nicht vielleicht einfach schön, wenn man nach Hause geht und so einen Schoko-Weihnachtsmann hat, den man seinem Kind oder seinem Enkel schenkt und dann einfach so, um nochmal mit so einem positiven Gefühl rausgeht oder wie auch immer. Also so ein paar Kleinigkeiten, finde ich, da spart man an der Stelle, wo man, wenn man einem Spieler 10% weniger zahlt, da hat man das Dreifache, Zehnfache raus wahrscheinlich. Also das wundert mich so ein bisschen, aber verstehen tue ich es auf der anderen Seite auch. Und was ich dann nur noch ganz kurz bei der Mitgliederversammlung, was ich überhaupt gar nicht verstehe, ist, wie man Mitglied wird und seinen Beitrag nicht bezahlt. Ja, das geht mir also völlig ab, das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum so eine Leute da nicht verabschiedet werden. 800.000 ausstehende Mitgliedsbeiträge, man kann ja mal ausrechnen, wie viel das sind. Bei 60, 80 Euro oder was das kostet, das kann doch nicht sein. Dann verzichtet man eben auf die Leute. Die brauche ich nicht.
Magnus, wo haben wir dich denn verloren?
Es war tatsächlich ziemlich der Anfang, als Axel zu MV anfing auszuholen.
Gut, aber jetzt kannst ja losgelöst davon, du musst ja nicht drauf eingehen. Was waren denn deine Eindrücke oder was ist bei dir so an wesentlichen Punkten haften geblieben, wo du sagst, da finde ich dafür, bin ich dagegen oder konnte ich nachvollziehen oder nicht?
Natürlich die Satzungsänderung allen voran, die Anträge zur künftigen Gestaltung der Mitgliederversammlung war natürlich wichtig. Die Ehrung ist mir sehr hängen geblieben. Ich hatte auch das Vergnügen, mit den beiden 70- und 75-jährigen Mitgliedern zusammen in der Schlange an der Currywurst zu stehen und noch ein Schwätzchen zu halten. Der Bernd,
das war toll, das war wirklich toll, ja.
Ja. Es ist verrückt, ne? 75 Jahre Mitglied ist tatsächlich verrückt. Ich meine, es ist ja, bringt ja immer, das ging ja damals nur aktiv. Du warst ja nur Mitglied, wenn du aktiv Sport getrieben hast, ne? Das hat sich ja schon ein wenig geändert. Die alten Legenden und ja, von der Plumpe zu hören und so ist sowieso immer großartig. Ich sag immer, wenn ich Zugang zu einer Zeitmaschine hätte, Reise Nummer 1 ginge in die Plumpe. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Jahr, aber das müsste sein. Aber jetzt
war einmal da auf der Innerplumpe. Einmal.
Ja, ja, das war die Ungnade der späten Geburt. Das war mir nicht mehr vergönnt.
Ich weiß genau, was du fühlst. Wir sind der gleiche Jahrgang.
Ja, genau. Nee, das ist schon wirklich ein Sehnsuchtsort, ne? Wenn man die Bilder sieht, und das hätte man schon gerne mal erlebt. Aber zurück zur MV. Ja, eben die Abstimmungen. Natürlich, die Wahlen waren auch nicht ganz unwichtig und so weiter. Aber ich sag mal, der Tenor, ich fand es im Großen und Ganzen, war ja wirklich die Voraussetzung. Es war ja lange nicht so entspannt wegen der sportlichen Situation. Ich habe leider unsere beiden Geschäftsführer nicht mehr hören können, weil ich nach der Wahl zum Vereinsgericht leider los musste wegen anderer Terminlichkeiten. Ich fand die Stimmung tatsächlich, obwohl sich die Abstimmung zur hybriden Mitgliederversammlung und zum Streaming schon als sehr emotional aufgeladen erwiesen haben, fand ich dennoch, dass im Großen und Ganzen die Stimmung, es wird viel weniger geschrien in der Mitgliederversammlung. Ich empfinde es tatsächlich so, dass es ein Stück weit harmonischer ist, andere Meinungen akzeptierter sind. Das habe ich schon ganz anders erlebt zu Zeiten von Preetz und Gegenbauer zum Beispiel, wo demonstrativ ganze Blocks nach irgendeiner Abstimmung und nach einer Wahl dann den Saal verlassen haben, ja, weil sie meinten, ihre Schuldigkeit getan zu haben. Das war so ein Eindruck. Und jetzt eben, das habe ich auch nur aus dem Ticker dann erfahren, ne, die Streichung der Rabatte. Mein Gott, ich verstehe das. Ich fand das auch schön, einen Weihnachtsmann zum Verschenken und sonst was. Aber es, ja, wir sind kürzlich ganz knapp an der Pleite vorbeigeschrammt. Und deswegen sind das für mich tatsächlich Petitessen. Ist schade und man fühlte sich auch immer so ein bisschen gebauchpinselt. Aber wie Axel schon sagte, ich bin nicht Mitglied geworden, um meine 10% Rabatt auf Fanartikel zu bekommen.
Ja, vielleicht kann ich ja nochmal so ein bisschen meine Worte sagen. Es macht natürlich jetzt, also das, ich denke, ihr könnt euch das denken, aber nach 7 Jahren Exilhartaner Podcast, wo ein ganz wesentlicher Teil natürlich war, eben auch das Engagement für Exilhartaner durch mehr Teilhabe ermöglichen zu können bei denen, die es nicht können. Und das war das für mich eine wahnsinnige Enttäuschung. Ich muss sagen, ich wusste ja in etwa oder mir war klar, dass dies nicht angenommen wird. Bei der Videoentscheidung hatte ich eine gewisse Resthoffnung, dass man da vielleicht noch ein bisschen annähern könnte, aber das Ergebnis war ja so eindeutig, da gab es nicht viel zu deuteln. Nichtsdestotrotz hatte ich den Eindruck, dass die Diskussion größtenteils eher auf einer emotionalen statt auf einer sachlichen Ebene stattgefunden hat. Da gab es Beiträge, die mich einfach auch persönlich wahnsinnig enttäuscht haben. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll, muss man natürlich auch sagen, dass insgesamt, ich wollte das eigentlich alles gar nicht an mich rankommen lassen. Und ich habe dann gemerkt, dass das im Unterbewusstsein nicht so ganz funktioniert hat. Ich habe halt Teile dieser Mitgliederversammlung im Krankenwagen vor der Mitgliederversammlung verbracht, weil ich buchstäblich offensichtlich auf 180 war. Und zumindest beim Blutdruck ist das halt nicht so gut. Es war das erste Mal, dass ich bei der Mitgliederversammlung mit einem EKG nach Hause komme. Das brauche ich jetzt auch nicht nochmal unbedingt. Also das scheint mich doch viel mehr getroffen zu haben, als ich das eigentlich wahrnehmen wollte. Und ist dann sicherlich auch ein Grund zu sagen, ob man dann nicht doch mal überlegt, sich ein bisschen zu schonen oder zu überlegen, ob einem das gut getan hat. Rein auf sachlicher Ebene bleibe ich dabei. Ich finde, die demokratische Abstimmung, sie war eindeutig, aber die Botschaft, die sie sendet, die war grausam, denn es gibt einfach zu viele Leute. Wir reden zu wenig über die Mitglieder, die sich engagieren wollen, die Teilhabe haben wollen, es aber nicht können aus bestimmten Gründen, aus körperlichen Gründen, aus finanziellen Gründen. Also ich habe eben hier die Hertha-Fans in Dubai angesprochen, dass die sich anhören müssen auf einer Mitgliederversammlung, dass wenn sie nicht vorbeikommen oder es nicht mal einrichten können, da vorbeizukommen, dass sie keine guten Fans sind, das empfinde ich als zynisch und das erklärt sich mir nicht. Also das, ich habe mich da wahnsinnig drüber geärgert, denn vieles verändert sich eigentlich gar nicht und ich finde es echt traurig, was das in Teilen über das Demokratieverständnis im Verein aussagt, was das über einen Zusammenhalt und über Solidarität im Verein aussagt. Und dieses mich brechen, das hat damit ganz viel zu tun. Und so gesehen war für mich diese Mitgliederversammlung eine Katastrophe. Mir ist aber auch klar, dass es für viele der anwesenden Mitglieder einfach so nicht sehen.
Ja, ich würde dir da auch widersprechen, soll also nicht einer Meinung kann man nicht widersprechen, aber der Ansicht mit der Demokratisierung. Ich bin auf die MV gegangen und hatte mir im Vorfeld, ohne jetzt für Belehrungen offen zu sein, mir zurechtgelegt, gegen die hybride MV zu stimmen und für Streaming. Das war erstmal so meine Grundposition. Und es ist tatsächlich so, dass ich das gar nicht so Berliner gegen Exilanten, diese Abstimmung gesehen habe. Ich habe das persönlich gesehen, die Öffnung zu einer hybriden Mitgliederversammlung hin, ist eine Öffnung der Büchse der Pandora, die wir, wenn es in die Hose geht, tatsächlich nicht mehr zukriegen. Ich habe vielleicht um mal meine Bewegpunkte, das wurde im Nachhinein jetzt auch in verschiedenen Podcasts so ein bisschen in die Richtung diskutiert, da haben Leute Angst, dass man ihnen was wegnimmt. Sehe ich tatsächlich für meinen Teil überhaupt nicht so. Ich sehe nach wie vor den Punkt der Manipulation, wenn es wirklich um Präsidentschaftswahlen, gekaufte Stimmen, weniger transparent, dieses Problem sehe ich. Und nicht zuletzt sehe ich, warum ich meine Meinung im Nachhinein tatsächlich auch in puncto Streaming geändert habe. Ich sehe es als Angebot an den eigenen, auch an meinen eigenen inneren Schweinehund. Wenn man an einem tristen Novembertag raus aus dem Fenster schaut, ist es grau, ist es kalt und ich kann das eben auch von der Couch machen. Und wir wissen, wenn man die Sachen von der Couch macht, dann macht man nebenbei noch das eine oder andere und jetzt habe ich Hunger und jetzt nehme ich mein Notebook weg. Die Aufmerksamkeit ist einfach nicht so da und ich sah tatsächlich die Gefahr dadurch einer Veränderung der MV als Veranstaltung in eine falsche Richtung, die den Charakter und die Teilnahme daran tendenziell unterm Strich schwächt oder zumindest die Gefahr birgt, dass sie das tut. Abgesehen jetzt mal von den harten Fakten, es wurden ja auch Kostengründe angeführt, wo ich überhaupt nichts zu sagen kann, was inwiefern die realistisch waren, die Kosten, die dort genannt wurden. Ich glaube, es war von Mehrkosten von um die 100.000 pro MV die Rede, wo diese Summe, die ist mir sowieso zu rund, als dass sie glaubhaft wäre. Mir hat auch tatsächlich das Gefühl, dass es vielleicht, wenn es in die ganze Welt gestreamt wird, dass es bestimmte Leute tendenziell eher von Wortmeldungen zurückhalten würde, leuchtete mir ein Stück weit ein und auch organisatorisches, wenn wirklich das komplette Rederecht um den Globus stattfinden würde, wie das dann organisatorisch abläuft, ob man das denn in dem ohnehin schon großen Zeitrahmen, den wir ja meistens für eine MV veranschlagen müssen, überhaupt abzuhalten ist. Das waren so meine Beweggründe, wobei ich natürlich vollstes Verständnis habe für die Teilhabe und der anti-inklusive Ansatz sozusagen, aber für mich persönlich überwogen einfach die negativen Punkte und da gerade in puncto an euch Exiler und speziell an dich Bremchen, kann ich nur um Verständnis buhlen. Mir geht's garantiert nicht darum, meine Machtfründe zu behalten. Ich hab's bloß tatsächlich im Sinne eines Vereinslebens als Gefahr gesehen. Das mag in ein paar Jahren irgendwie anders sein, wenn man weiß, wenn man einfach auch vielleicht schon mehr gelernt hat, mehr mit anderen hybriden Formaten in anderen Kontexten hat umzugehen gelernt hat. Aber momentan ist das einfach bei mir so die Gemütslage.
Ich würde mal ganz kurz nur einhaken. Der KSC hat es. Und die Fans sind ja immer so darauf bedacht, wir und der KSC, Hertha und der KSC und alles. Also deshalb, da hätte man auch mal durchaus genauer fragen können, ob das so fürchterlich ist bei den Fanclubs von den anderen. Aber ich, wie gesagt, ich akzeptiere die andere Meinung. Das ist eben bei der Abstimmung so gewesen. Ein paar Argumente verstehe ich eben nicht. Betrug kannst du auch machen, indem 500 Leute einfach dem eine Geld gibst und sagst, kommt mal hier und stimmt mal für mich ab. Das machen die Leute. Die Leute finden auch Leute in Berlin genügend, weil von den 60.000, ich nehme nicht an, dass bei einer hybriden Mitgliederversammlung jetzt plötzlich 58.000 Leute teilnehmen, sondern ich gehe davon aus, dass da vielleicht 300 bis 500 Leute mehr sind. Und das schafft man dann auch noch, die von der Redezeit her und so zu zügeln. Und Betrug, was ist denn Betrug? Wenn es jetzt wirklich um die Abstimmung geht, beim Stream, dass irgendjemand Fremdes hinter mir steht und das guckt, also mein Bruder, der auch 30 Jahre Mitglied oder 20 Jahre Mitglied war, also mein anderer Bruder, der jetzt ausgetreten ist, wenn der das sieht, ist das schlimm? Also ich, so ein paar Argumente, wie gesagt, nein, fand ich auch ein bisschen daneben, ja. Also deshalb, ich verstehe das mit dem Hybriden verstehe ich noch eher, mit dem Stream verstehe ich überhaupt nicht. Das ist so meine Position.
Ist für mich schwer, darauf einzugehen, weil wenn ich jetzt für jeden Aspekt nochmal erläutern oder gegenargumentieren würde, würde ich eine Diskussion, die ja irgendwie jetzt entschieden ist, ich würde sie nicht mehr beeinflussen. Ich glaube, dass viele Punkte auf Ängsten bestehen, die, wenn man sich genauer damit befasst, sehr schnell zu verwerfen sind. Auch viele Diskussionspunkte wurden ja gar nicht genannt. Ich weiß nicht, wie habtet ihr das mitbekommen? Es wurden ja genannt, Kosten für eine Mitgliederversammlung 500.000 Euro. War das pro Mitgliederversammlung oder war das die Summe für beide, also 250.000 pro Mitgliederversammlung?
Ich habe keine Ahnung. Ich fand die Summe absurd hoch. Aber ich weiß nicht, was du hast.
Es ist keiner nach vorne gekommen und hat mal gesagt, Leute, ist euch eigentlich klar, dass wir einer der wenigen Bundesligisten sind, die zwei Mitgliederversammlungen im Jahr durchführen. Wenn wir hier 500.000 ausgeben und eine kostet 250.000, dann könnten wir mit der Ersparnis, wenn wir nur noch eine durchführen, locker diese Kosten aufhalten oder auffangen und hätten sogar noch weniger Kosten als vorher. Hat keiner vorgeschlagen. Ich fand, dass der Moment, als Hertha Mike, also der Fan, der da im Rollstuhl saß, nach vorne gegangen ist und, ich will nicht sagen gefleht hat, aber doch drum gebeten hat, für all die Leute, die einfach da gehandicapt sind, es doch möglich zu machen, dass er mit einfachen Mitteln dran teilhaben kann. Und der Raum war still. Das war so ein Fremdschämen-Moment. Ich fand das so traurig, dass keiner auf den eingegangen ist und keiner mal gesagt hat, was machen wir hier eigentlich in Richtung Inklusion? Und ansonsten auch vieles, es gab zum Teil entweder falsche oder polemische Andeutungen. Es hieß ja mal, DAX-Konzerne würden solche Veranstaltungen selber organisieren. Das könnte Hertha gar nicht. Das ist einfach völlig daneben. Es ist so, dass das heute Dienstleister machen. Die sind da spezialisiert, die machen das jede Woche, die machen das für unterschiedliche Unternehmen. Das macht nie ein Konzern oder ein Unternehmen selber. Da lässt man die Spezialisten dran, die können das. Und von daher, da geht es überhaupt nicht um, das kann ein Verein nicht, sondern höchstens, das kann man beauftragen und will man das Geld dafür ausgeben, was meines Erachtens Mitglieder immer wert sind. Aber jetzt würde ich vielleicht nochmal einen Punkt fragen. Glaubt ihr denn, dass die Botschaft, die von so einer Entscheidung ist, was glaubt ihr, wie die Mitglieder das aufnehmen, die betroffen sind davon? Also nochmal kurz, also immerhin, es waren jetzt 1.500 anwesende Mitglieder und etwa 58.000 nicht anwesende Mitglieder. Was glaubt ihr denn, wie die Botschaft an die 58.000 war?
Also ich würde erstmal einschränken, hau rein, ja, Axel, ja?
Nee.
Also dass von diesen 58.000 maximal die Hälfte es überhaupt interessiert. Ich glaube tatsächlich, diese, wie nennen wir sie, stillen Mitglieder, die eben aus Zuneigung zu Hertha BSC Mitglied geworden sind, sich aber um das Vereinsleben als solches tatsächlich nicht
kümmern. Wenn das mal nicht noch mehr
kümmern,
sind.
Mag auch durchaus sein, ja. Das fand ich auch immer unanständig daran. Ich sag nur, ich glaube, als Kai Bernstein zum Präsidenten gewählt wurde, da hatten wir eine Rekordbeteiligung in Präsenz, 4.000 oder mehr. Und das wurde auch von, sage ich mal, bestimmten Kräften genutzt, um die Wahl von Kai Bernstein zu delegitimieren, weil er ja nur von einem Bruchteil der Hertha-Fans gewählt wurde, was ich unanständig fand vor dem Hintergrund, dass es eine Rekordbeteiligung in Präsenz zu dieser Veranstaltung gab. Ja, das mal so am Rande. Und wahrscheinlich hat Axel mit seiner These Recht wäre es Hybrid, dass es 500 bis 800 Teilnehmer mehr geben würde und sich das daran dann erschöpfen würde. Wahrscheinlich liegt er damit gar nicht so falsch. Ja, jetzt entschuldige, was war jetzt deine eigentliche Frage nochmal?
Also,
oder ich übergebe das Wort an Axel, der wusste, weiß hoffentlich noch, was er sagen will.
Die Frage oder der Gedanke war, die Abstimmung selbst ist ja sehr eindeutig verlaufen von denen, die anwesend waren und abgestimmt haben. Was ihr glaubt, welche Botschaft es an die restlichen Mitglieder gibt?
Ja, also ich war schon in einigen Vereinen. So, Magnus, wolltest du noch was sagen jetzt zu der eigentlichen Frage?
Ich kann das eigentlich nur sagen. Ich habe neulich zu alten Dame gehört, ne, David und Marco im Podcast. Und die waren auch, weil sie sehr engagiert sind und sich sehr einbringen wollen, die waren natürlich sehr betroffen. Aber ich behaupte mal wirklich den meisten, ja, die werden sich dadurch nicht ausgeschlossen fühlen, meine Behauptung.
Also ich war schon in einigen Vereinen auch. Hertha hatte ja immer über Jahrzehnte so um die 1000 Mitglieder. Und ich denke, dass bestimmt 80% sich überhaupt nicht dafür interessieren, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube eher, dass es nicht unbedingt so weitergeht mit der Eintrittswelle, weil viele sich auch durch diese Rabatte haben zum Mitglied überreden lassen oder so. Wenn du die Dauerkarte günstiger kriegst und dann kriegst du noch Klamotten günstiger und dann kriegst du deine noch Tickets, wenn du im Pokal oder wenn du und so weiter. Das glaube ich eher auch Leute angeregt hat, Mitglied zu werden. Ich denke, wir werden da nicht mehr so, wenigstens nicht mehr so eine Steigerung haben. Aber den Großteil interessiert das nicht. Also ich war, wie gesagt, ein paar Jahre beim SCC Mitglied. Die waren damals, glaube ich, 3.500 Mitglieder. Da waren bei der Mitgliederversammlung 100 Leute. So, das könnte man jetzt mal umrechnen. Ja, also 3.100 Leute, 30.000 1.000 Leute, 50.000 eben 1.500 Leute. Also es ist einfach, das ist so diese Größenordnung von Leuten, die was machen wollen oder zumindest informiert sein wollen, und der Größenordnung von Leuten, denen es völlig am Popo vorbeigeht, was da passiert. Ja, die sind Mitglied, weil sie eben, wie gesagt, mal irgendwann eine Karte haben wollen oder was auch immer. Und dann mehr, glaube ich, machen die nicht. Und ich meine, zur Wahl von Kai Bernstein könnte man jetzt auch umgekehrt sagen, dass die Ultras massiv vertreten waren, um Kai zu wählen. Ja, ich meine, ich habe ihn auch gewählt, ja, weil ich ein paar Leute gefragt habe, was für einer ist. Ich kannte ihn nicht, ja, weil ich nicht in der Ostkurve bin, das noch nie war. Man könnte jetzt eben auch sagen, da sind eben einfach auch mindestens ein paar hundert Leute gekommen, die sonst auch nie zu einer Mitgliederversammlung kommen, einfach um für ihn zu stimmen. Alles gut, aber wie gesagt, vom Prinzip her, ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt bei den Leuten.
Ja, von euch noch was, Magnus?
Nee, eigentlich nicht. Also das mit den Ultras, ich halte doch dennoch, also die Ultras haben alleine keine Mehrheit. Sicherlich, sag ich mal, erweitert, aktive Fanszene, ultranahe Leute, das ist schon ein Block und auch ein meinungsstarker Block, der eben auch seine Anliegen kommuniziert. Siehe die Flyer, ne, beim Spiel zuvor, die im Stadion verteilt wurden, eben gegen die hybride Versammlung, die eben auch gut organisiert sind und deswegen auch in der Lage sind, meinungsbildend zu wirken. Aber ich sehe tatsächlich jetzt auf der vergangenen MV diesen Block jetzt, wirklich aktive Fanszene Ultras, als nicht so groß, als dass die alleine in der Lage wären, eine Mehrheit zu bilden.
Nein, es war schon, die Mehrheit war so deutlich, dass das schon klar ist, dass das der Meinung, der groß, überwiegend großen Mehrheit da von den Mitgliedern ist. Aber du hast schon gesehen, dass vorne links eben ein riesengroßer Block ist, wo dann auch laut gejubelt wurde und so weiter. Also insofern, man sieht das schon, aber ich will das auch gar nicht, ich will das gar nicht schlecht machen, ich will es einfach nur feststellen, weil das ist ja auch ihr gutes Recht. Die sind ja Mitglieder, dann ist es ja ihr gutes Recht, dazu kommen und abzustimmen. Ja, aber und man muss das eben dann einfach akzeptieren. Das dann mal schluckt man mehr, mal schluckt man weniger. Ich bin froh, dass wir nicht mehr so Leute wie Windei oder wie sie alle heißen bei uns im Verein haben, sondern dass das so gesittet über die Bühne geht, wie du auch schon gesagt hast. Auch wenn ich Herrn Dr. Lenfer sehr nachtrauere, aber egal, der hat das auch, der Neue hat das auch.
Das gut tun gemacht. Wir alle.
Und ja, klar, genau. Aber wie gesagt, also ich, das ist ihr gutes Recht, dahin zu kommen, weil sie Mitglied sind und die Leute, die auch dann bei der Versammlung, wo Kai Bernstein gewählt wurde, die sind ja auch nicht eine Woche vorher eingetreten. Also das waren ja alles auch Mitglieder und deshalb ist das völlig okay. Aber es war eben trotzdem einfach auch ein abgesprochener Block, wie immer man es nennen will. Ist ja in Ordnung. Ich frage immer auch meine Leute, ob sie da sind bei der Mitgliederversammlung und dann sitzt man halt zusammen. Also es ist, wie gesagt, es sollte nicht als Kritik gesehen werden, schon gar nicht an der Wahl von Kai Bernstein, aber generell macht eben jeder so seine Politik in Anführungsstrichen und das ist legitim in meinen Augen.
Ich hatte ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dass ich hatte fast ein bisschen gewartet auf die Rückfrage, naja, warum eigentlich nur Auswirkungen auf die Mitglieder? Was ist denn eigentlich mit denen, die kein Mitglied sind und es vielleicht wären, wenn sie den Eindruck hätten, sie hätten mehr Teilhabe? Das betrifft, glaube ich, schon im Wesentlichen tatsächlich auch die Exilhartaner, wobei ich die Unterscheidung zwischen Exilhartaner oder die vermeintlichen Gegenpole Exilhartaner, nicht Exilhartaner für völlig falsch halte, weil das eigentlich mehr darum geht, gibt es immobile Mitglieder und gibt es nicht immobile Mitglieder. Ich glaube, dass viele sich, weil sie wissen, dass sie mehr oder weniger nicht wirkliche Teilhabe haben können, beziehungsweise es gab ja teilweise auch manchmal auch schon, wenn du im Ausland lebst, große Probleme mit der Mitgliedsbeitragverrechnung, das weiß ich bis heute gar nicht, wie der letzte Stand ist, dadurch erst gar nicht Mitglied werden, wo man, glaube ich, tatsächlich vielleicht ein größeres Potenzial hätte, als die Leute denken. Ansonsten teile ich eure Meinung. Ich glaube, dass wahrscheinlich so vielleicht 10% wirklich aktiv sich da eigentlich beteiligen wollen. Das wären etwa 6.000 Leute. Und ich glaube, das ist so das grundsätzliche Potenzial, was du durch eine hybride Mitgliederversammlung erschließen könntest. Die teilnehmen wollen und die durch die derzeitige Regelung nicht können, die werden enttäuscht sein. Ich habe viel Infos bekommen oder mich haben viel angeschrieben oder mir geschrieben, dass das der Grund war, auszutreten jetzt. Und also das wird eine gewisse Wirkung haben. Wie groß sie ist, kann ich nicht einschätzen. Weil das Signal an die ist schon ein Nicht-Erwünscht-Sein oder das Gefühl, dass nicht gewollt wird, dass man sich beteiligt. Ob das dann gerechtfertigt ist, das Gefühl, das lasse ich jetzt dahingestellt. Aber ein Teil dieser Botschaft nehmen, glaube ich, einige so an.
Weiß nicht, kann sein. Also sicherlich werden auch einige austreten deshalb, das glaube ich auch. Ist die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Ich brauche keine 60.000 Mitglieder. Also brauche keine 60.000 Mitglieder, von denen 10.000 keinen Beitrag zahlen.
Richtig. Also, das ist so ein bisschen zum Selbstzweck irgendwie so. Ja, wir wollen wieder der größte Verein Berlins werden. Finde ich tatsächlich auch sekundär.
Obwohl ich gerade diesen Punkt ja nicht frei von Widersprüchen finde, weil viele ja sagen, ja, wenn es euch interessiert, fahrt ihr hierher. Wo man ja sagt, naja Leute, Finanzen und Kosten, das ist etwas, was auch mit dazu gehört, was die Leute können müssen. Und wenn du dann hörst, dass die Leute ja teilweise schon nicht mal ihre Mitgliedsbeiträge bezahlen können, aber andererseits nun sehr großzügig damit sind, wie viel Geld andere Leute ausgeben. Also ich bin nach Berlin gefahren, das hat mich jetzt ohne Verpflegung und ohne Unterkunft, weil ich ja bei meinen Eltern wohnen kann, 150 Euro gekostet. Das ist deutlich mehr als ein Mitgliedsbeitrag. Und wenn du den schon nicht zahlen kannst, dann verlangst du von anderen, dass sie dafür Geld ausgeben. Also, ach, ich reibe mich da doch sehr dran.
Ich finde es verständlich, allerdings andererseits, die Regeln standen, sag ich mal, in dem Moment, wo du eingetreten bist, fest, ja. Das ist so ein bisschen, ich entscheide mich, jetzt habe einen guten Job, will hier wohnen bleiben und nehme jetzt einen Job in Helmstedt an, ja, und reg mich dann jeden Tag über meinen Arbeitsweg auf. Es ist ein Status quo, es heißt ja nicht, dass er in Stein gemeißelt ist, aber irgendwie finde ich mich ja auch mit einer Situation zu dem, unterwerfe ich mich ja eben der Satzung und einem Status quo in dem Moment, was nicht heißt, dass man nicht an dem schrauben kann, ne? Insofern wird ja auch jetzt nichts im Nachhinein weggenommen. Das hilft der persönlichen Psyche und den Befindlichkeiten. Und ich habe es ja wirklich gemerkt, irgendwie, wie einige Exiler also wirklich konsterniert und sehr, sehr enttäuscht waren. Verstehe ich auch, kann ich nachvollziehen. Ich bin ein empathischer Mensch. Aber ja, daraufhin dann eben auszutreten, finde ich tatsächlich überzogen, aus meiner komfortablen Berliner Warte heraus.
Ja, du darfst aber nicht vergessen, dass sich ja auch Techniken und Möglichkeiten ändern. Vor 7 Jahren konntest du das noch nicht machen, vor Corona, weil das Gesetz dazu noch gar nicht existierte. Du hast heute, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir gehört Videokonferenzen zum beruflichen Alltag seit 5 Jahren. Ich tue nichts anderes eigentlich, größtenteils im Job. Ich habe durch die Möglichkeiten der elektronischen Abstimmung, es gibt ja andere Länder, da wird elektronisch gewählt und sicher. Also es hat ja auch eine technische Weiterentwicklung gegeben, auf die ich jetzt ich seit 5 Jahren warte. Und du hast ja einen Prozess von 5 Jahren oder bei dem Podcast von 7 Jahren, bis sowas mal zur Abstimmung kommt. Und dann hast du natürlich auch eine Erwartungshaltung und eine Hoffnung, dass mit der technischen Anpassung und mit den juristischen Anpassungen sich etwas ändert. Du bist ja diesen Status, es ändert sich für dich ja nichts. Vergisst ja, dass du ja über Jahre lang auf eine Anpassung wartest, weil sie möglich ist. Und dann bist du halt doch enttäuscht.
Nee, ich verstehe das absolut. Und wie gesagt, ich habe auch nicht ausgeschlossen, dass das Thema an einem Tag X in mehreren Jahren wieder raufkommt und dass die Akzeptanz und eben viel die Sicherheitsbedenken verstärkt weg sind, weil das eben mit der Authentifizierung irgendwie leichter geht. Ich verstehe es, aber ich möchte jetzt nicht Luther zitieren.
Nein, das sollten wir wegkommen von.
Schönen Gruß an Andreas.
Ich überlege gerade, ob ich gegen Luther noch was gegenhalten kann. Ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist Hesse. Finde ich besser. Axel, hast du noch was zu dem
Zur
Thema?
Mitgliederversammlung
Ja.
oder so? Nö,
Was
nö,
sehr
eigentlich nicht.
dringend auf dem.
Eigentlich.
Denn.
Nö, ich wundere mich manchmal auch über Mitglieder, die vor Ort sind. Aber das geht wahrscheinlich jedem so, dass Fabian Drescher vorliest, wenn wir die Satzungsänderung nicht machen, kriegen wir keine Lizenz. Und dann stimmt einer dagegen oder 5 Leute. Das wundert mich. Aber gut, das ist, wie gesagt, auch Teil der Demokratie. Was ich muss ja nicht immer alles verstehen. Aber sonst. Nö, habe ich zu der Mitgliederversammlung eigentlich nichts weiter zu sagen.
Ja,
Ne?
den Drescher habe ich auch noch verprellt. Habe ich das eigentlich erzählt?
Nee.
Nein.
Verprellt in Anführungsstrichen. Also, das war der Moment, wo ich merkte, dir geht's nicht gut, wo ich ja, man hat ja eine gewisse Hemmung, zu diesen Sanitätern da zu gehen. Übrigens, Arbeiter-Samariter-Bund, die waren super nett, super ruhig. Also, selbst wenn man vielleicht mal ein bisschen aufgeregt ist oder so, echt, die haben echt die Ruhe weg. Den war auch tierisch langweilig, muss man sagen. Die hatten eigentlich nichts zu tun. Und ich war jetzt so der Erste, wo so wirklich mal ein bisschen was, wo die mal so ein bisschen beschäftigt war, eine halbe Stunde. Und es stellte sich dann heraus, dass ich irgendwas in meiner Jacke vergessen hatte. Daraufhin bin ich dann nochmal mit dem Sani da aus dem Krankenwagen gegangen, bin in die Halle gegangen und habe dann aus der Jacke was geholt. Und als ich mich gerade umdrehe, steht dann größte Teil des Präsidiums. Der Drescher geht auf mich zu, will mir die Hand geben. Und ich sage dem, ist gerade schlecht, und gehe und schließe mich dem Sani an, weil ich ja wieder draußen in den Krankenwagen wollte, wo ich auch dachte, das war jetzt so unbeabsichtigt unhöflich, das wollte ich gar nicht sein. Aber ich wollte mir jetzt nicht noch den gesamten Kontext erklären, sondern erstmal gucken, dass ich mich da vom Acker mache. War ein bisschen eigenwillige Situation, muss ich zugeben. Aber das war ja ohnehin der ganze Tag da. Dann würde ich gerne noch, ihr seht ja, es gibt hier unten noch so einen Punkt Abschied Exilataner Podcast. Gibt da mir da noch mal ein bisschen, dann würde ich da noch mal hier meine in Anführungsstrichen Abschiedsrede halten, falls ich das darf.
Das
Tu
ist
das.
Das ist dein Podcast, du darfst alles, ja. Blümchen.
Ja, also ich finde es super schwer, weil ich finde immer, wenn man mit irgendwas aufhört oder wenn man geht, in Anführungsstriche, man sollte immer mit einem Lächeln gehen. Man sollte nicht verbittert sein, man sollte nicht so wirken, als wenn man da Aufmerksamkeit erheischend ist, und man sollte sich vor allem selbst nicht zu wichtig nehmen. Und vor allem sollte man eben auch andere Entscheidungen akzeptieren, und das tue ich. Also vielleicht nochmal ganz klar, dass der Exil-Hartaner-Podcast hier jetzt einfach auch so sein Ende findet, hat jetzt nichts damit zu tun, dass da nun so entschieden wurde. Das stand also schon einen Monat vorher eigentlich fest. Die Mitgliederversammlung wäre die Möglichkeit gewesen, einfach einen schönen, triumphierenden, feiernden Abschluss zu haben, in dem diese Anträge angenommen werden. Das hat jetzt nicht stattgefunden. Das war eigentlich auch zu erwarten. Aber es ist natürlich so, dass man auch mal für sich so ein Resümee zieht und überlegt, was hat man erreicht, was hat man nicht erreicht. Wie stellt sich der Verein auf? Welche Unterstützung hast du da? Oder wie ist so ein Gesamtbild? Und da habe ich schon gemerkt, naja, vielleicht, was machst du eigentlich, wenn du jetzt nochmal 7 Jahre weitermachst? Und da habe ich schon gemerkt, ich glaube, ich werde da nicht mehr viel erreichen. Man darf nicht vergessen, das Ganze kostet ja nicht nur viel Zeit, es kostet auch sehr viel Geld. Ich habe jetzt, glaube ich, etwas über 10.000 Euro für diesen Podcast in den 7 Jahren ausgegeben. Ein Großteil für Technik und Krimskrams, wo man sicherlich auch sagen kann, hätte man auch weniger ausgeben können, aber es ist halt ein Hobby. Ne? Der eine hat eine Eisenbahn, kauft sich dann immer neue Gleise. Ich habe mir dann halt immer noch ein Mikro geholt, vielleicht für unterwegs, für da. Und so gibst du dann halt mehr aus, als du willst. Also gerade auch mit den Ereignissen von der Mitgliederversammlung gibt es halt auch persönliche Gründe zu sagen, nimm dich ein bisschen zurück. Und unterm Strich werden die schönen Momente bleiben, denke ich. So wird es auch sein. Ich habe weit über 100 Exil-Hartaner gehabt, die hier Gesprächspartner waren. Ich habe quasi 159 schöne Begegnungen mit Menschen gehabt, mit Lebensläufen, mit sehr persönlichen Sachen. Und das ist das, was übrig bleibt und was auch das Schöne an der ganzen Zeit war und mich getragen hat oder diesen Podcast getragen. Es gab weniger Ausnahmen. Also traurigster Moment ist sicherlich, dass der Andreas Lorenz verstorben war, der hier ja ein fester Bestandteil war dieses Podcasts. Eine Größe menschlich als Hartaner. Und
er war übrigens auch Mitglied bei Fans at Hertha. Entschuldige, wenn ich unterbreche.
Ja, auch von Anfang an mit dabei. Das sind dann natürlich auch Sachen, die einen erden und nochmal zeigen, was dort wirklich Wichtige im Leben ist, ne? Die Gesundheit von Familie und Freunden. Es gab sehr, sehr rührende Momente. Ich denke immer an den Markus von 1892 Liter Wasser, der damals erzählt hatte, dass es eben auch nicht einfach ist, manchmal Gutes zu tun, weil man ja manchmal auch sehr mit dem Leid und mit dem Elend von Menschen konfrontiert wird, dem man im Alltag vielleicht eher auseinandergeht, aus dem Weg geht, weil man das nicht so angenehm findet. Also da kann ich mich noch sehr gut erinnern an die Folge, die wir damals aufgenommen haben. Und der technisch schlimmste, wir hatten ja heute auch technische Probleme, schlimm war natürlich, dass ich damals, ganz liebe Grüße an den Leon, Folge 40, vergessen habe, mal den Rekordknopf zu drücken und wir die komplette Folge zweimal aufnehmen mussten. Nämlich einmal gesprochen, ohne Aufnahme, und wir haben sie wiederholt. Ich rechne ihm das so hoch an, dass er das gemacht hat. Aber ganz ehrlich, das willst du nicht tun, das macht keinen Spaß.
Nee, weiß Gott nicht.
Also
es ist wohl jedem, der mit Technik und Aufnahme arbeitet, schon so gegangen.
Ja, und seitdem habe ich immer hier so meine Checkliste, damit mir das nicht nochmal passiert. Und ich bin echt dann in den insgesamt knapp 160 Folgen gut gelaufen damit. Vielleicht noch ein, zwei Dankeschöns, die ich noch loswerden will. Es werden auf jeden Fall zu wenig sein. Ich habe viel geschrieben bekommen. Ich versuche da teilweise noch drauf zu reagieren oder vereinzelt zu antworten. Das kann ich jetzt nicht für alle machen. Das wird zu viel. An den David und an den Marco vor allem nochmal vielen Dank. Ihr habt es eben schon erwähnt. Die hatten im Podcast zur alten Dame sich ja auch nochmal an mich gewandt. Und vielen Dank für den netten Beitrag. Ich glaube, ich komme fast ein bisschen zu gut davon, aber trotzdem danke. Ich habe es gerne gehört. Und vor allem, ich habe ja eben schon so ein bisschen angedeutet, naja, so die Unterstützung aus dem Verein hätte vielleicht hier und da auch mal ein bisschen anders sein können. Aber es gab eben auch Leute, die da sehr viel gemacht haben, immer ansprechbar waren und auch geholfen haben. Und ich finde, die sollte man auch nochmal hervorheben. Das war tatsächlich auch der Markus Jung, an den ich mich eigentlich immer wenden konnte, der auch immer Ja gesagt hat. Und wenn es irgendwas nicht ging, dann hat das auch begründet und konnte das nachvollziehbar begründen, hat viele Sachen gemacht, die er gar nicht hätte machen müssen. Auch der Donato, der hier Gast war, genau wie der unser heutiger Präsi, der ja damals mit dem Marco Wurzbacher dabei war. Und vor allem den Frank Schurmann möchte ich noch erwähnen, der aus dem Vereinsarchiv ist, diesen Podcast auch immer unterstützt war und hier ja auch schon mal mit dabei war. So, das war jetzt lang. Wie lange habe ich jetzt nochmal geredet? Auch lang, ne? Das war mein Monolog zum Schluss.
Hab gerade nicht mitgestoppt, aber du wärst nicht an die Bremchen, wenn du dein Licht nicht ein bisschen unter den Scheffel stellen würdest. Von wegen, genau. Nee, also ich möchte dir auch nochmal ganz herzlich einen virtuellen Blumenstrauß überreichen, dir wirklich zu 7 Jahren gratulieren. Ich meine, wer schafft das? Wer hält 7 Jahre durch? Ich weiß, dass es an einem zehrt und ich habe vollstes Verständnis, dass du es einstellst. Ich fand es immer, dass du eine super Nische, es gab zu dem Zeitpunkt schon den einen oder anderen Podcast, aber dass du wirklich eine schöne Nische besetzt hast und die Podcast-Landschaft rund um Hertha BSC dadurch absolut bereichert hast, eben auch eine Sensibilität für die Anliegen der Exiler gehört hast. Du wurdest ja längst nicht nur von Exilern gehört, siehe meine Person. Ja, da möchte ich dir jetzt in erster Linie zu gratulieren und ich hoffe, dass du mit deiner Entscheidung, dass du da deinen Frieden mitmachst und doch mit einer gewissen Zufriedenheit auf dein Werk zurückschauen kannst.
Gilt Hermsdorf schon als Exil? Ich bin mir nicht sicher, noch nicht.
Es wird ja immer von Berlin und Brandenburg. Wenn Brandenburg schon Exil wäre, dann wäre das Exil 150 Meter Luftlinie entfernt. Aber nein, mach deinen Frieden bitte damit. Ich applaudiere, drück dich dafür und das geht wahrscheinlich allen anderen, die dich kennen, auch so. Und ja, Du bist nicht aus der Welt. Wir werden weiterhin in Kontakt sein auf die eine oder andere Art. Da bin ich mir sicher.
Ja, lieben Dank.
Ich kann mich da nur anschließen. Ich durfte immerhin 3-mal dein Gast sein, was ja auch nicht viele geschafft haben wahrscheinlich. Und habe mich auch immer gefreut. Ich habe nicht alle Folgen gehört, aber so, ich denke, die Hälfte habe ich schon gehört. Und es war immer eine Bereicherung, weil es ja doch immer so ein bisschen die andere Art von Podcast war. Also vielen Dank auch von meiner Seite und wir sehen uns sowieso bei Fans at Hertha oder bei der Mitgliederversammlung. Ich hoffe, du kommst trotzdem nächstes Mal und dann sehen wir uns und quatschen wieder.
Wir werden uns auf jeden Fall sehen. Ob das dann die Mitgliederversammlung wird, kann ich jetzt eher nicht versprechen. Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Ich gehöre auch zu denen, die tatsächlich ausgetreten sind. Das klingt jetzt so unversöhnlich, aber für mich war es irgendwo nur logisch, weil es einfach meinen Werten nicht mehr entsprach. Außerdem, ich bin Hertha-Fan, seitdem ich 5 Jahre alt sind. Und ob ich nur Mitglied bin oder nicht, ändert sich für mich jetzt nichts mehr. Das ist egal. Ich bin auch so Hertha-Fan und ob ich das als Mitglied mache oder nicht, ist egal.
Die Rabatte.
Aber du bist
ne?
doch bei Fans at Hertha noch Mitglied, oder?
Ja.
Ja, dann sehen wir uns da virtuell oder auch nicht. Und vorm Spiel, wo wir uns immer treffen, ist ja auch.
Ja, ich bin in 2 OFCs, sollte man vielleicht noch sagen.
Mhm. Welchem denn noch?
Es gibt noch mehr, auch hier in Hessen.
Ah, okay.
Also ich bin ja auch hier noch lokal verortet und das bleibt natürlich. Und das ist ja auch, muss man ja vielleicht sagen, auch durch Xing entstanden. Also es gab ja eigentlich 2 Sachen, die sich gegründet haben. Es gibt ja einen Hertha-Stammtisch hier in Hessen, der mal aus Xing kam. Das hatte ich ja hier schon ein paar Mal erzählt und Fans at Hertha ist ja so auch entstanden.
Genau.
Ja. Dann haben wir es eigentlich fast schon, bevor ich mich von euch mit einem HOE verabschiede. Die letzten Worte, die sollen die Exil-Hartaner selber behalten. Und der Dennis, mit dem ich ja die zweitmeisten Folgen gemacht habe, der Robert, mit dem ich die meisten Folgen gemacht habe, der Andreas, der Mario und der Christian, mit denen ich ja auch Folgen gemacht habe und die dem Podcast sehr verbunden sind und alle im Exil leben, die haben mir noch was aufgesprochen. Das hänge ich dann an den Rest der Folge und dann haben die im wahrsten Sinne das letzte Wort. Ja, da sind wir durch.
Alles
Gott, wird das wird eine lange Folge. Ach du lieber Gott, ich glaube, es ist eine der längsten wieder. Ihr habt es geschafft,
ich hoffe,
länger als Andreas
Lorenz
zu reden.
Donnerwetter.
Na, aber nicht länger als Knut, wenn man ihn gelassen hätte. und ich hoffe, man hat das Magenknurren bei mir nicht gehört, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass wir schon längst fertig sind.
Das schlicht sich bei mir jetzt auch ein, ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, wir werden alle nach dieser Folge erstmal wie die ausgehungerten Wölfe auf irgendwas Essbares stürzen. Ich habe mich auch noch nicht gefrühstückt. Wir haben es inzwischen fast 3:30, also jetzt wird es langsam Zeit. Aber ihr gefrühstückt habt ihr wahrscheinlich, ne?
Eine Kleinigkeit, tatsächlich, obwohl das nicht meine Art ist.
Eine Kleinigkeit, ein halbes Wildschwein.
Wir frühstücken immer erst mittags. Wir frühstücken immer erst mittags um 12 und da haben wir schon eine Stunde probiert, unsere Technik hinzukriegen.
Das stimmt.
Ja, super. Gut, dann werden wir jetzt alle hungrig in den Tag gehen. Vielen Dank nochmal.
Alles
und
klar.
Wenn ihr nichts habt, dann war's das eigentlich, oder?
Ja, Axel, bei dir möchte ich auch noch, hat mich sehr gefreut und wir sehen uns und hören uns mal in einem anderen Kontext.
Gleichfalls, genau. Ich gucke jetzt immer rüber auf Block 31, ob ich dich sehe. Also ich habe, wie gesagt, immer einen blauen Schal.
Blau-weißen
Schal.
Ja.
Dass er den noch bringt.
Ja.
Okay, nee, dann war's
alles
das. Dann lieben Dank, Karoje, und kommt gut ins Wochenende und vielen Dank für alles.
Danke dir, danke Aoi. Euch.
Karoje.
Exil Hertana Podcast.
Hallo Bremchen, alles Gute in der Zukunft und vielen Dank für die letzten Jahre. Ich durfte den Exil Hertana Podcast immer hören. War wunderbar und schade, dass es dich nicht mehr gibt.
Exil Hertana Podcast.
Hallo Bremchen. Ja, ich hätte nie gedacht, dass es mal eine letzte Folge gibt. Also, ich habe nie darüber nachgedacht, mir nie Gedanken gemacht, weil es immer weiterging. Du immer gute Ideen hattest, was du als nächstes machst und so engagiert warst, wen du als nächstes in deine Sendung einlädst. Und ich kann nur sagen, als Exilertaner, Feuerwehrmann in Frankfurt, war es mir eine große Ehre, von Anfang an ein Teil davon zu sein, das zu begleiten, zu hören, mitzusprechen und zu erleben, wie viel Leidenschaft und Engagement du in diese Idee eingebracht hast und was du alles getan hast, um dem Ganzen Tiefe und Leben zu geben. Die Diskussionen waren toll. Und die auch andere geführt haben. Es hat Spaß gemacht, den Podcast zu hören. Aber wie gesagt, viel mehr ein Teil zu sein. Wenn ich daran denke, wie wir uns kennengelernt haben im ICE auf der Rückfahrt von Berlin, von einem Spiel von Hertha. Und ja, siehst, muss ich schon schmunzeln. Ja, und was wir auch für einen Spaß am Anfang beim Podcast hatten, wo das alles ganz klein angefangen hat, mit einer noch kleinen Technik und wie sich das entwickelt hat und was wir für Späße vor, während und nach der Aufnahmen hatten. Ich konnte leider nicht so oft, wie ich gerne gewollt hätte und bin aber trotzdem froh und dankbar für die Dinge, die ich erlebt habe, wenn ich dabei war, auch mit den anderen, mit denen zusammen Aufnahmen gemacht wurden. Du hast eine Nische bedient und die haben sich auch viele angehört und ich glaube auch sehr gerne. Und es ist schade, dass das jetzt hier an der Stelle erstmal endet. Ich sage erstmal, weil vielleicht steigst du auch mal irgendwann wieder ein, mal schauen. Ich kann aber deine Entscheidung auf einer Seite auch verstehen, auch wenn es sehr schade ist. Und ich hoffe, es ist für dich die richtige Entscheidung. Und ich hoffe, wir bleiben weiter gut in Kontakt, gehen vielleicht mal zusammen zu einem Auswärtsspiel. Oder ich habe auch mal wieder Zeit, in die Kneipe zu gehen. Und dann wünsche ich dir alles, alles Gute, Bremchen. Sage vielen, vielen Dank. Es war eine tolle Reise bis hierhin, die hoffentlich nicht endgültig zu Ende ist. Und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit allem, was du anpackst. Ahohe.
Nach 7 Jahren ist der Tag nun gekommen. Der Exil-Hertana-Podcast ist Geschichte. Was wird davon bleiben? Von meiner Seite viel Dankbarkeit, so oft die Gelegenheit bekommen zu haben, zu diesem außergewöhnlichen Projekt beitragen zu dürfen. Und das in einer Zeit, in der es Hertha wirklich schlecht ging und die gemeinsamen Therapiestunden willkommene Seelenmassage waren. Die gesamte Podcast-Welt verliert ein wirklich einzigartiges Kleinod, dem du, lieber Andreas, mit unermüdlichem Engagement und unglaublicher Akribie eine Seele eingehaucht hast. Mit deinem Podcast verliert aber vor allem das Hertha-Versum eine authentische und engagierte Stimme, nicht nur, aber vor allem für diejenigen Herthanerinnen und Herthaner, die der Lebensweg weiter weg verschlagen hat. Auch wenn dein Abschied einen Hauch von Verbitterung umweht, bleiben bei mir nur schöne Erinnerungen. Und zum Grillen darfst du immer gerne vorbeikommen, wenn es auch nicht wieder der heißeste Tag im Jahr sein muss. Zum Abschied mein dreifach donnerndes HOH und auf viele Wiedersehen, auch ohne Podcast. Dein Robert.
Exil Herthaner Podcast.
Der ICE 1892 Hanne Sobeck hat seine letzte Fahrt vor sich. Sie führt nicht nach JWD, sondern in den Lokschuppen, wo der Zug abgestellt wird. 7 Jahre lang hat Andreas Brehm immer wieder neue Exil-Herthaner eingesammelt. Nun stellt Bremchen den Exil-Herthaner-Podcast ein. Es macht mich unendlich traurig. Kneipen und Restaurants werden wegen Personalmangel geschlossen. In Berlin und anderswo geht das Clubsterben um. Nun soll auch noch das gemeinsame Lagerfeuer der Exil-Herthaner gelöscht werden. Das wird uns wirklich fehlen. Zugchef Bremchen hat seine Crew in den Ruhestand geschickt. Die gemeinsamen öffentlichen Reflexionen, zuweilen Therapiestunden genannt, wird es nicht mehr geben. Wir werden in Kontakt bleiben, das ist keine Frage, aber es wird nicht mehr so sein wie in den 7 Jahren zuvor. Farewell, ICE 1892, Hanne Sobeck. Wie beim Fußball stirbt die Hoffnung zuletzt und vielleicht gilt der alte Spruch von Paulchen Panther. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
Ja, lieber Bremchen, ich wollte dir einfach Danke sagen. Danke für die unzähligen Folgen, für deinen Einsatz, deinen Humor und die Leidenschaft, mit der du diesen Podcast getragen hast. Ich durfte selbst ein paar Mal mit dabei sein und habe diese Runde jedes Mal gefeiert. Es macht mich echt traurig, dass der Podcast nun endet. Für viele von uns war er mehr als nur Unterhaltung. Er war Treffpunkt, er war Ventil und Heimat. Wir haben hier Spieltage verdaut, ganze Saison durchlitten, neue Hoffnung aufgebaut, Freude geteilt und natürlich auch die typische Enttäuschung, die der Fußball nun mal so mit sich bringt. Und das alles gemeinsam. Du hast uns Herthaner und Herthanerinnen immer verbunden gehalten, egal wo wir leben. Dafür großen Respekt und ein ehrliches Dankeschön. Wir werden ihn und dich sehr, sehr, sehr vermissen. Hauhe!
Hallo Bremchen, hier ist Christian aus Erkrath. Zum letzten Mal auf diesem Kanal. Tja, 7 Jahre Exil-Herthaner Podcast. Da würde ich jetzt eigentlich gratulieren und sagen, dass ich mich auf die nächsten 7 Jahre freue. Aber das wird ja dann nicht mehr klappen. Ich habe den Podcast immer gerne gehört. Das gehörte sozusagen für mich zum Hertha-Alltag fest dazu. Und wir haben ja auch die eine oder andere Folge gemeinsam aufgenommen. Das hat auch immer viel Spaß gemacht. Insofern ist es echt schade, dass du aufhörst. Und der Podcast wird mir ehrlich fehlen. Aber ich will hier nicht rumjammern, sondern mich einfach zum Abschluss nochmal bei dir bedanken. Du hast im Podcast immer angenehm mit deinen Gästen über Hertha gesprochen und dich jahrelang besonders für die Hertha-Fans eingesetzt, die nicht oder nicht mehr in Berlin leben. Das hast du auch echt gut gemacht. Ich mache selbst auch einen Podcast, allerdings zu einem ganz anderen Thema. Aber ich weiß dadurch, wie zeitaufwendig das eigentlich alles ist. Du verabredest dich ja nicht einfach mal eben auf ein Stündchen mit jemandem, plauderst dann über das Spiel und schwupps ist der Podcast online. Nee, du suchst Gäste, du überlegst dir vorher, welche Themen spannend sind, hier und da löst du ein Technikproblem. Dann die eigentliche Aufnahme und die richtige Arbeit geht eigentlich aber erst danach los. Qualität der Audiospuren verbessern, zusammenschneiden, grobe Versprecher und Äs rausschneiden und so weiter. Shownotes schreiben, Folge hochladen, auf Social Media auf die Folge hinweisen. Da geht immer wieder ein großer Teil deines Wochenendes drauf. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht die Energie gehabt, das so viele Jahre immer wieder durchzuziehen. Davor kann man nur den Hut ziehen. In diesem Sinne, danke für dein Engagement Und ja, über unsere Threema-Gruppe bleiben wir ohnehin weiter in Kontakt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch nochmal in irgendeinem Stadion. Oder vielleicht verschlägt es dich ja auch nochmal in die Nähe von Erkrath oder mich mal nach Frankfurt. Und wir haben dann Zeit, zusammen einen Kaffee zu trinken oder so. Würde mich jedenfalls freuen. Also, bis dahin, mach's gut und hau he.